Freitag. 19. Das heißt schon 12. natürlich. Auch gute Stimmung, wie immer. Und bisher gibt es zwei große Gewinner. Natürlich zum einen der neue Bayern-Trainer Hansi Flick zum 3. Mal in Folge zu 0. Nur noch einen Punkt sind sie hinter dem Tabellenführer. Und Julian Nagelsmann, in den letzten 3 Spielen 16 Tore erzielt. Mit Leipzig Tabellenzweiter. Und damit sind wir auch schon gleich beim großen Verlierer. 2 Tage haben es schon dran zu knabbern. Borussia Dortmund. Nach der 0:4-Klatsche hier in München eine enttäuschende erste Halbzeit gegen eine sehr couragierte Mannschaft aus Paderborn. 0:3 lagen sie zurück. Kämpft sich noch ein Unentschieden, aber für den Trainer Lucien Favre wird die Luft immer dünner. 2 Spiele Schonfrist soll er noch haben in Barcelona und in Berlin. Dementsprechend schlecht ist natürlich auch die Stimmung bei den Fans, bei der Borussia. Auskennen heute ist natürlich noch die Mitgliederversammlung. Es ist gerade angefangen um 11 Uhr und wir, genauer gesagt, Oliver Müller ist für uns vor Ort. Guten Morgen, Olli.
Guten Morgen nach München.
Olli, kurze erste Einschätzung.
Wir kommen, ja, es gibt Klärungsbedarf, es gibt
Ja, wir kommen noch. Was ist die Agenda heute und wie ungemütlich kann es werden?
Ja, es gibt viel Redebedarf bei Borussia Dortmund. Wie geht es weiter mit Lucien Favre? Wir wissen ja, dass er am Mittwoch in Barcelona noch auf der Bank sitzen wird. Aber was passiert dann? Was wird Hans-Joachim Watzke, der Geschäftsführer, sagen? Wie wird Favre, wie wird die Mannschaft hier von den Mitgliedern empfangen werden? Hinter mir in der Westfalenhalle. Also es gibt viel, viel Redebedarf und es könnte durchaus eine heiße Mitgliederversammlung werden.
Ja, dann geh mal rein, Olli. Wir sind sehr gespannt, was da heute alles so passieren wird und wie es auch mit Lucien Favre vor allen Dingen dann auch weitergeht. Ein kleiner Verlierer ist auch der Tabellenführer Borussia Mönchengladbach. Gestern 0:2 auswärts beim Aufsteiger bei Union Berlin. Trotzdem wird der Sportdirektor Max Eberl richtig gute Laune haben. Hier ist er. Begrüßen Sie bitte. Letztes Mal hast du dich beschwert, dass ich dir gleich irgendwie so eine schwierige Frage gestellt habe. Heute machen wir es mal ganz anders.
Ja?
Ja? Wir gucken mal auf die Tabelle.
Gerne.
Ja?
Wo ist sie?
Da, guck mal. Ja.
Ja.
Das sieht gut aus, ne?
Ja.
Wie gut warst du in Mathe in der Schule?
Also ich hatte es als Grundkurs im Abitur und ich bin durchgekommen. Ich bin durchgekommen, sagen wir es mal so.
Letzte Saison hatte ich
stets bemüht.
Letzte Saison hattet ihr einen Punkt mehr, 26 war Zweiter.
Mhm.
Jetzt seid ihr mit 25 Erster. Was ist besser? Ist das Dreisatz? Nee.
Keine Ahnung, aber ich sag mal, vom Ergebnis her, vom Sport her, ist das deutlich besser.
Könnte gern so bleiben, ne? Wir haben den Trainer gefragt, den neuen Marco Rose, der für den Aufschwung verantwortlich ist. Wie das da mit dir so ist, wir hören mal rein.
Und ich glaube, dass Max natürlich in den letzten Jahren für den Verein so viele gute Entscheidungen getroffen hat, dass jeder im Umfeld und natürlich auch im Verein tatsächlich froh sein kann, so einen Typen zu haben.
Und endlich mal ein anderer Tabellenführer, muss ich sagen. So, unsere weiteren Gäste heute Morgen. Unser Sport1-Experte Mario Basler.
Morgen.
Der Sportchef der Bild West, Michael Markus.
Morgen.
Von der Rheinischen Post, Carsten Kellermann. Und unser Sohn Alex Schlüter.
Morgen.
Und unser Sport1-Experte Reinhold Beckmann.
Reinhold. Moin Moin.
Und eins darf nicht fehlen am Sonntag, unsere Erfrischung. Das Ganze wie immer alkoholfrei. Und sie darf auch nicht fehlen. Ruth, guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen. Hallo zusammen. Ja, die Dortmund-Fans waren stinksauer am Freitagabend nach dem 0:4 gegen die Bayern. So eine desaströse erste Hälfte gegen den Tabellenletzten Paderborn. Insgesamt haben sie nur eines der letzten 4 Bundesligaspiele gewonnen. Und wir haben gehört, Lucien Favre bekommt eine Schonfrist, aber wie lange noch? Unsere Frage der Woche, ist der Trainerwechsel beim BVB unvermeidbar? Sie kennen die Nummer 01379 011 011, Facebook, Twitter, wie immer Ihre Anlaufstellen. Und aber auch unser Live-Blog, der ist immer jeden Sonntag online. Gestellt. Da können Sie sich an den Diskussionen beteiligen, mit abstimmen hier über Lucien Favre, bekommen da mehrere Antwortmöglichkeiten und wir nehmen Sie dann natürlich gerne mit rein hier in unsere Sendung. Dankeschön.
Danke. So, meistens werden Mannschaften ja gefeiert, wenn sie einen großen Rückstand aufholen. In diesem speziellen Fall aber nicht. Dass die Dortmunder nach einer desaströsen ersten Halbzeit ein 0:3 in ein 3:3 umgewandelt haben, reicht nicht aus, um die Krisenstimmung zu dämpfen.
Die Ablehnung der Anhänger und die Fassungslosigkeit des Trainers.
Das war unglaublich.
Nicht einmal der Ausgleich in der Nachspielzeit konnte es rausreißen, denn es brodelte nicht nur auf der Südtribüne. Die Fans schäumten vor Wut angesichts der erschreckend dilettantischen Vorstellung in Halbzeit 1. Der selbsternannte Titelkandidat Borussia Dortmund, vorgeführt im eigenen Stadion und das mit einfachsten Mitteln und auch noch vom Tabellenletzten.
Das geht einfach nicht, das ist klar.
Und weil eben klar ist, dass so etwas einfach nicht geht, überlegen die Verantwortlichen natürlich, ob sie den Trainer Lucien Favre weiter beschäftigen sollen.
Ich weiß, wie es gehen kann in diesem Job.
Wie und vor allem wie schnell. Eine Gala gegen Barcelona und eine anschließende Siegesserie in der Liga könnten Favre den Job retten. Wahrscheinlicher aber denken sie beim BVB längst schon über folgende Frage nach. Gibt es eine Alternative zum Trainerwechsel?
Reinhold, was sagst du zu unserer Frage? Was ist die Antwort, deine Antwort?
Für mich war das ja schon, es gibt ein Bild des Spiels, ich meine, das mich immer noch amüsiert, wenn ich Matthias Sammer und Aki Watzke sehe. Ich dachte kurz für einen Moment, die UdSSR sei zurückgekehrt. Die saßen dort so verknittert wie früher Brezhnev und Kosygin. Und das lässt nicht Gutes erahnen. Also dieses Bild hat sich bis zum Schlusspfiff nicht verändert. Ich glaube, dass das für Lucien Favre natürlich... Es wird eine harte Woche, die beiden Spiele. Und ich sehe nicht im Team irgendwie einen Weg raus aus diesem Zustand der Belegtheit, aus dieser, es ist alles so unkörperlich, es ist alles in dem Wissen, wir hängen da tief im Dreck drin.
Hat er keine Zukunft mehr
in Dortmund? Ja, er hat eine Zukunft, solange er noch da ist. Wenn er natürlich gegen Messi eine Gala liefert und gegen Berlin nochmal, aber der Glaube daran schwindet halt deutlich, ne? Und man muss halt auch diese Woche betrachten, die heute mit der Jahreshauptversammlung beginnt. Morgen ist die Aktionärsversammlung. Du fliegst mit am Dienstag schon nach Barcelona, musst Freitag schon wieder nach Berlin fliegen. Also ist auch sehr zugepackt, da jetzt irgendwie großartigen Trainerwechsel vorzunehmen. Das ist schon auch vielleicht Harakiri am
Ende. Du meinst, weil keine Tages. Zeit im Moment ist?
Dann wird ein Grund sein, dass der Trainermarkt natürlich jetzt, sage ich auch, nicht so prall besetzt ist gerade in dieser Situation, wie das oft in der laufenden Saison ist. Und so ein bisschen Restkredit hat er vielleicht auch noch, weil er im Vorjahr immerhin oder Vorsaison Vizemeister wurde. Aber ich sehe ihn definitiv nicht über den Sommer hinaus. Und ich kann mir auch schwer vorstellen, dass wenn die Mannschaft weiter so desolat auftritt, dass das noch bis Weihnachten mit Favre läuft.
Mario, was denkst du?
Naja, ich glaube, wir haben im Fantag ja schon drüber diskutiert. Ich glaube, dass er die Winterpause nicht überlebt. Also er wird... Definitiv, glaube ich, nach der Winterpause wird Borussia Dortmund und es gibt natürlich auch schwerere Spiele, ne, wie in Barcelona, wenn man da Druck hat, dass man da vielleicht eine Gala abliefern muss. Ich meine, die Mannschaft gibt es sehr, die Mannschaft, eigentlich haben sie eine tolle Mannschaft, Dortmund, aber sie bringen es halt nicht auf den Platz und du kannst natürlich auch mal in Barcelona komplett unter die Räder kommen und dann spätestens nach Berlin wird wahrscheinlich dann auch einen Platz frei auf der Trainerbank.
Ja, du hast als nächstes dann auch ein Heimspiel gegen Fortuna. Da kannst du dich eine Woche darauf vorbereiten. Das ist eine machbare Aufgabe nach dem Spiel, was ich gestern in Düsseldorf gesehen habe. Aber am Ende wird die Frage auch der Alternative die große sein. Ne? Ob du jetzt auf einen Co-Trainer und jemanden wie Kehl wechselst, das kannst du vielleicht übergangsweise mal für ein Spiel machen. Aber es muss halt eine Perspektive bieten. Und davor scheuen sie sich halt. Die haben zuletzt nach der Tuchel-Ära halt mehrfach den Trainer gewechselt und irgendwann fällt das ja auch auf dich als Vereinsverantwortlichen zurück, wenn du in der Position irgendwie permanent Rochaden vornehmen musst. Aber nichtsdestotrotz die Überzeugung, dass aber da noch
hört,
was kommen
das
kann.
Das hört sich ja so an, dass er deswegen noch da ist.
Er spielt mehrere. Es gibt nicht den einen. Wie ich gerade schon sagte, es kommen mehrere Sachen zusammen. Das zeitliche Korsett in diesen nächsten Tagen plus den Markt plus vielleicht noch so ein bisschen Skrupel, das zu machen. Aber ich glaube auch so wie Mario, dass das nicht zu verhindern ist.
Ja, ich glaube auch, der Druck ist natürlich riesengroß in Dortmund und Lucien Favre hat sicherlich seine Eigenarten, die kennt man dann ja auch aus Gladbach, wird Max Eber sicher gleich auch noch was zu sagen können, aber ich glaube, dass möglicherweise dort von Beginn an diese Schwierigkeit hätte einkalkuliert werden können und ganz überraschend kommt es ja eigentlich nicht, was da passiert. Warum nicht? Weil, wie gesagt, Lucien Favre ist, wie er ist. Und ich glaube auch nicht, dass er sich noch verändern wird. Und die Erwartungshaltung, die Dortmund hatte, vielleicht immer noch auch mit dem Hintergrund Jürgen Klopp, ist dann vielleicht auch eine andere gewesen.
Also er ist, wie er ist, dann musst du zahlen bei uns. Ja. Dann kann Max jetzt mal vielleicht was dazu sagen. Ist es auch ein blöder Zeitpunkt jetzt einfach, wenn man jetzt einen Trainer wechseln würde, generell?
Naja, also wir reden ja schon sehr, sehr offensiv über einen Trainerwechsel in Dortmund. Natürlich haben jetzt die letzten Wochen nicht dazu beigetragen, dass es eine riesen Euphorie in Dortmund entstanden ist. Aber trotzdem traue ich auch Lucien es zu, auch den Turnaround zu schaffen, auch wenn es momentan sehr, sehr schwierig aussieht. Wir kennen Lucien. Er ist jetzt eben nicht der Emotionale mit Klopp. Ich finde, diese Vergleiche mit Klopp, die hinken auch sehr. Weil,
da bin ich bei dir, ja.
Muss ich jetzt auch bezahlen, weil ich sage, jeder ist, wie er ist. Das ist wahrscheinlich das Gleiche, ne?
Ach, auch 3 Euro rein.
Auch 3 Euro. Ich zahle 4 Euro mal.
Wir passen mal. Ja.
Aber Lucien bleibt und ist und bleibt einfach ein großartiger Trainer. Und wenn man eben staunend von ihm diese Emotionalität haben will, wie es vielleicht andere haben, dann bekommt man das von ihm nicht. Von ihm bekommt man was anderes. Und das andere funktioniert gerade nicht in dem Maße. Und da in dem Dilemma ist gerade Dortmund. Aber trotzdem, das ist eben auch eine Qualität von Lucien, traue ich ihm auch zu, dass er den Turnaround schaffen kann. Gebe zu, Barcelona ist kein leichtes Spiel, wenn es das
Ultimative ist. Aber da kannst du eigentlich nichts verlieren, groß, ne?
Genau, wobei Barcelona auch nicht gerade sehr erfolgreich beim Fußball spielt, wenn man die Ergebnisse schaut. Also ich habe es gegen Slavia Prag gesehen, 0-0. Ne? Also Barcelona ist auch nicht die Macht. Dann hast du Hertha und Düsseldorf. Also Dortmund hat schon noch eine Qualität. Also wie gesagt, die Abgesänge sind ein Stück weit da, aber ich traue trotzdem ein bisschen auf den Turnaround zu.
Ein Unterschied jetzt bei dem Paderborn-Spiel, abgesehen davon, dass sie seit über 30 Jahren nicht mehr in der ersten Halbzeit 0-3 daheim zurücklagen, ist, dass er da erstmals auch aus Sicht der Verantwortlichen handwerkliche Fehler begangen hat. Wenn er zum Beispiel mit Hummels und Weigl eine der langsameren Innenverteidigungen der Liga gegen Paderborn aufbietet, die nicht viel können, aber was jeder wissen sollte, dass sie verdammt schnell im Kontermoment und mit ihren Stürmern sind. Und ein, zwei andere Sachen noch, dass er da Hut bringt, der eigentlich bei Favre bis dato überhaupt noch nicht irgendwie Fuß gefasst hat und auch wie ein Fremdkörper immer im Spiel ist.
So, wir zeigen die Aufstellung mal, vielleicht kannst du es dann nochmal daran belegen und kannst mich weitersprechen natürlich dann.
So, also. Und das ist das erste Mal bis dato. Ich meine, gegen Bayern war einfach, da konntest du die Mannschaft in die Verantwortung nehmen und sagen, das war jetzt wenig Favre vielleicht am Ende, das war die Mannschaft, die da einfach deletiert hat. Aber da hat er jetzt halt auch ganz klar, wie ich auch finde, Fehler in der Aufstellung begangen. Jetzt kannst du sagen, gegen Paderborn kannst du spielen lassen, wenn du willst und du musst gewinnen. Aber nee, gerade ein Favre, der sich so detailliert, Max Eber wird es wissen, auf jeden Gegner vorbereitet. Der sollte wissen, was da mit Paderborn auf ihn zukommt. Und er muss wissen, wie schnell seine eigene Innenverteidigung ist.
Wobei, so defensiv ist die Aufstellung jetzt nicht, ne? Oder?
Alex? Nö, ist nee, nicht, geht, aber also es geht darum, dass er halt einfach nicht gesehen hat, welche Stärke der Gegner mitbringt und was setze ich dagegen. Warum spielt Weigl in diesem Spiel in der Innenverteidigung? Der ist nicht schnell genug, der ist
und
auch zu sehen.
Und dann muss man ehrlich sein, also Akanji, Zagadou saßen auf der Bank, die wären Optionen gewesen. Er hat dann ja zur Halbzeitpause reagiert. Das ist eigentlich auch das Interessante, Reinhold, belegt, hast du gesagt. Den Ausdruck finde ich eigentlich gut, weil das ist, was das Dortmund das Spiel prägt, dass man das Gefühl hat, dass alle so ein bisschen belegt sind von dieser ganzen, also diese fehlende Freiheit bei Julian Brandt, bei Weigl, bei den Mittelfeldspielern, dass ich zumindest das Gefühl habe, sie sind, solange Favre sie versucht, in sein eigenes, durchaus ja intelligentes Korsett zu pressen, sind sie sehr limitiert, was diese Kreativität angeht. Und dieses ganze Potenzial, was beim BVB ja vorhanden ist, Mario hat es ja gesagt, das ist ja eine super Mannschaft, das wird kurioserweise immer erst dann frei, wenn sie so weit zurückliegen, dass man das Gefühl hat, jetzt sagen sie sich, jetzt ist auch
Wurst.
Das war gegen Inter Mailand so, das war jetzt in der zweiten Hälfte gegen Paderborn so. Ist es fast erschreckend, dass man dann merkt, wie gut sie eigentlich Fußball spielen können. Aber
das
dann eben,
sie brauchen das im Prinzip, sagst du gerade.
Ja, das ist natürlich, wäre ein Beleg dafür, dass die Mannschaft, und das war auch in den Wochen vorher zu sehen, teilweise übercoacht ins Spiel geht. Ich habe immer den Eindruck, bei Dortmund haben die Spieler so einen fetten Rucksack hinten drauf und sind nicht frei im Spiel. Und ein großes Fußballspiel, das gilt für jede Klassemannschaft, lebt davon, dass eine Mannschaft sich auch selbst berauschen kann, dass sie sich selbst in einen Zustand spielen kann, wo dann auch taktische Fragen nicht mal eine wichtige Rolle spielen. Die zweite Hälfte gegen Inter Mailand war ein Beleg dafür, dass es geht. Auf der anderen Seite frage ich mich so im Kader selber, und da müssen wir Journalisten uns auch ehrlich machen, wir haben die Einkäufe sehr gelobt zu Beginn der Saison, haben gesagt, die Dortmunder sind schon viel, viel weiter als die anderen.
Ja.
Aber
machen wir mal den Vergleich individuell, auch zu Spielern des FC Bayern München, weil das die Größe ist. Wo ist ein Witzel in diesem Moment, auch wenn er jetzt ein Tor geschossen hat, aber als mentale Größe im Mittelfeld, wo ist ein Delaney jetzt? Ist er verletzt, fällt erstmal aus. Das sind nicht die Figuren, die du zum Beispiel findest beim FC Bayern, wie Kimmich, wie auch ein Thiago, wie andere. Die sind nicht da bei Dortmund, die in so einer schwierigen Situation sagen, komm, wir machen das Ding, wir drehen das Ding. Wir haben eine schwierige Zeit, aber wir kratzen uns so rein, dass wir es irgendwie hinkriegen. Das fehlt.
Das ist mit Sicherheit auch eine Frage, die sich die Verantwortlichen stellen, ob die Zusammenstellung am Ende wirklich, gerade was Charakter und sowas anbetrifft, also dass Hazard, Brandt und Co., dass das alles super Einzelspieler sind und dass man Brandt für 25 Millionen festgeschriebene Ablöse kaufen muss, das denke ich ist unstrittig. Aber ob die Zusammenstellung am Ende wirklich richtig ist, gerade was Reinhold sagt, was Mentalität angeht. Wenn Hummels, über den sehr viel mehr Leute dann geklagt haben, auch unter den Fans war das kein Transfer, der bejubelt wurde, der am Ende der Vorläufer ist, ja, der sich bis dato extrem zurückhält, auch mit öffentlichen Auftritten, dann sagt das halt auch eine Menge aus. Auch ein Spieler, den der Trainer gar nicht unbedingt wollte. So, ja. Das sagt viel über diese Mannschaft aus und am Ende lande ich halt immer wieder bei Reus, der ein toller Fußballer ist, aber wenn man dem zu viel Verantwortung auf die Schultern packt, glaube ich, das sieht man in dieser Saison ganz deutlich.
Das ist der Rucksack, den Reinhold gerade meint.
Das ist der zweite Rucksack, ja, den
muss jetzt immer als Mannschaftskapitän
nach Spielen, ist nicht der Kapitän. Interviews
geben.
Ja, die Interviews, die sind ja auch immer wieder, kommen da starke Aussagen, aber es wird nie danach entsprechend auch umgesetzt. Mhm. So, und wenn man den gesehen hat, wie der gegen Paderborn in der ersten Halbzeit wieder da rumgelaufen ist, dann muss ich sagen, es ist definitiv der falsche Kapitän an der Stelle und du hast dieses Charakterdefizit in deinem Kader.
Also, aber laufen sind sie alle so ein bisschen.
Darf ich sportlich mal was dazu sagen?
Ja. Du kennst ja Marco zum Beispiel.
Ja, mir geht es zu schnell. Also wir haben letztes Jahr gesagt, Marco Reus ist ein überragender Kapitän. Ja. Jetzt ist er nicht mehr passender Kapitän.
Also überragender Kapitän?
Ich fand Marco Reus letztes Jahr als
Spieler, aber als Kapitän?
Auch als Kapitän, als Persönlichkeit. Er ist nicht der hinstellt und große Kampfreden sagt, aber wie er sich als Person, was er erlebt hat, wie er Dortmund letztes Jahr geführt hat, das war schon sehr besonders. Mhm. Und jetzt zu sagen, neue Saison, ich nehme dir mal die Kapitänsbinde weg, das hat natürlich im Kader auch...
Das ist klar.
So, ja. Deswegen, das ist mir zu schnell. Oder auch, wie wir gesagt haben, jetzt Thiago und Tolisso sind fantastische Spieler. Ich erinnere mich gerne...
Ich sprach von Kimmich und Thiago, nicht von Tolisso.
Ja, okay.
Kleiner Unterschied.
Aber das war vor zwei Wochen, als die Diskussion um Nico Kovac war, war Thiago auch der Kritikpunkt gewesen. Und heute soll es Delaney und Witzel nicht mehr sein. Also das geht mir zu schnell. Das geht mir definitiv zu schnell, dass Dortmund momentan nicht das Niveau spielt, was sie haben. Da gebe ich euch allen recht. Aber jetzt dann Grundsätze anzupacken, das halte ich für zu übertrieben. Meine Meinung.
Am Freitag ging es so schnell, erste Halbzeit für Borussia. Alex, gucken wir mal auf das 1:0 für Paderborn. Eckball für die Dortmunder.
Ja, nie ein gutes Zeichen.
Jetzt achtmal da vorne, Mamba, der Torschütze, der ist da unten, ne? 30. So, wir haben ja auch eine Uhr.
Ja, Wahnsinn jetzt.
Jetzt ist der entscheidende Fehler, dass Schulz da das Laufduell verliert. Und es ist ja im Endeffekt alles über Schnelligkeit. Also man kann Paderborn loben, aber im Endeffekt machen sie diese drei Tore alle über das Thema Endgeschwindigkeit. In dem Fall sieht Schulz jetzt entsetzlich schlecht aus. Und dann bist du da nach einer Ecke im Zentrum in Unterzahl. Und die nächsten Tore, wenn wir sie uns noch anschauen, sind ja sehr, sehr ähnlich. Das sind alles Situationen, wo Laufduelle verloren werden, wo dann in dem Moment Zweikämpfe verloren werden. Und dass das dann so einfach funktioniert, das ist dann schon erschreckend, weil wir haben es angesprochen, darauf konnte man sich schon grob einstellen, dass Paderborn genau da die Stärken hat.
Aber was Mamba nach Spielschluss ja auch formuliert hat, also dass es genau Thema gewesen sei, dass sie das groß besprochen haben, alles läuferisch zu lösen, dass sie wussten um die Langsamkeit der Dortmunder Abwehr.
Aber das Laufduell hier verliert Nico Schulz. Das ist einer der schnellsten Spieler. Also,
so, genau.
Das ist ein bisschen
Der wird als Leichtathlet.
Nico Schulz macht einen taktischen Fehler. Wenn du alle drei Tore analysieren, dann kommst du natürlich zu dem Schluss. Wenn alle drei Tore das gleiche Muster haben, kann man, glaube ich, daraus eine Erkenntnis gewinnen.
Aber ist das nicht der allgemeine?
Wenn Sie das meinen, Herr Beckmann, aber ich sage, die Schulz ist schon ein schneller Spieler und Schulz darf da nicht grätschen. Ganz einfach.
Ja, das
Schulz
muss auf den Beinen bleiben, muss dranbleiben, dann kommt der Querpass nicht.
Ja, vielleicht ein bisschen checken, ne?
Oder aber ist das nicht doppelt erschreckend? Er steht hinter der Mittellinie und wartet ja darauf, was kommt. Dann verliert er dieses Laufduell, kann passieren, der andere ist auch verdammt schnell. Dann grätscht er viel zu früh. Ja? Und das ist ein Nationalspieler, der bei Jogi die
Linie. Da geht es nur ums Thema Schnelligkeit.
Aber das Nico ist der einzige Job, der ist der Leichtathlet in der Mannschaft, sagen Sie da. Ja?
Und er ist aber einer der Schnelleren.
Das ist für mich bezeichnend für das ganze Spiel.
Ja. Absolut. Mario, wir haben noch eine schöne Szene. Hast du früher auch gerne gemacht, vorne anlaufen. Guck mal, wie sie pressen hier.
Ja, die ist also überragend. Schön, so habe ich früher gepresst, aber die Zitronen aus. auch in diesem Tempo, so ganz langsam, gemütlich.
Und dann?
Ja, dann entstehen natürlich auch Räume. Wenn du natürlich so anläufst, schau, wir stehen bleibt. Ich war jetzt halt auch nicht gerade der Defensivkünstler. Wenn du aber dann so ausgespielt wirst und wie er sich dann dreht und läuft so ein bisschen dahin her, das siehst du halt auch. Ne? Und das ist ja die typische erste Halbzeit, die Borussia Dortmund gespielt hat. Sie sind nicht draufgegangen. Vielleicht hat man auch Paderborn ein bisschen unterschätzt und ist ein bisschen zu locker in das Spiel reingegangen. Vielleicht hat man auch im Hinterkopf schon gehabt, naja, am Dienstag oder am Mittwoch spielt man auch ein schweres Spiel, ein entscheidendes Spiel gegen Barcelona. Das kommt ja alles ein bisschen zusammen. Aber das Pressing, das Anlaufen, das hätten sie auch lassen können, hätten sie an die Mittellinie hingestellt, da hätten sie wenigstens kein Tor gekriegt.
Reus hat ja... Bei aller Kritik wollen wir einmal den Moment nutzen und loben, wie Paderborn das gemacht hat in der ersten Hälfte. Weil ich habe jetzt selber gesagt, das war sehr viel mit Geschwindigkeit. Ist da eigentlich nicht ganz korrekt, dass das schon beeindruckend ist, dass sie sich im fremden Stadion 80.000 Zuschauer aus dem eigenen 16er raus kombiniert haben. Aber also Dortmund muss das besser wissen, ja, aber das ist
absolut,
das
absolut. Schon
beeindruckend. Aber das geht ja alles. Das geht ja aber auch nur, wenn du nicht richtig unter Druck gesetzt bist. Also wenn du Paderborn richtig unter Druck setzt, spielen sie auch den Ball so einfach nicht raus. Dann hätten sie spätestens nach dem Rückpass zum Torhüter, wenn er richtig angelaufen worden wäre, der Torhüter den Ball nach vorne schießen müssen.
Gutes Beispiel.
Hat man in der zweiten Hälfte gesehen. Ich wollte es nur einmal gesagt haben, sonst vergessen wir Paderborn.
Du hast es gesagt.
Nein, vollkommen. Reinhold, gutes Beispiel, auch das 2-0, ne, eigentlich. Ähnliche Szene
wie diese. Wir haben genau schon drüber geredet. Schauen wir hin.
Ja? Das ist auch einfach ein Spielzug und dann
tschüss. Die Innenverteidigung komplett schlecht.
Mama hat es ja nach Spielschluss noch mal selbst formuliert. Also hat gesagt, das war irgendwie die Ausrichtung. Wir wussten darum, da steht Weigel halt wahnsinnig schlecht. Und das dritte
Aber wo steht denn auch Mats Hummels? Guck mal, der steht da fast.
Also, der Hut auch ebenfalls. Also,
seid mir nicht böse. Ja, gut. Aber und wieder die Drehung, gleiche Drehung, ne?
Thomas, aber die andere Seite ist auch, Weigel braucht ja nur einen Schritt nach vorne zu machen. Dann ist der Spieler im Abseits. Also wenn Weigel ein bisschen nach links guckt, sieht er, dass die zwei, dass Hummels als Innenverteidiger schon in der gegnerischen Hälfte ist. Außenverteidiger Schulz war auch auf Höhe der Mittellinie und Weigel steht 4 Meter hinter der Mittellinie. So, wenn in der Situation, wenn er nur einen Schritt nach vorne macht, ist ja der Spieler 3 Meter im Abseits.
Wo ich glaube, Mama macht erst den Schritt nach da und dann... Ja, in die andere Richtung, ne?
Vielleicht können wir es noch mal sehen. Er braucht nur einen Schritt nach vorne zu machen. Mhm. Ich meine, der Zweikampf im Mittelfeld, da geht es ja schon los. Das sind die Zweikämpfe. So habe ich es ja früher geführt, nämlich gar nicht.
Du wärst da gar nicht gewesen, davon mal abgesehen.
Es kommt der Ball, es kommt der Pass da rein.
Ja, den meinst
du, Zweikampf, ne? Den muss ich ja schon anders führen. So, das ist ja viel zu einfach. Guck mal. Also so, jetzt kommt der lange. Schau, alle stehen noch in der Mittellinie und Weigel steht 3 Meter hinter dran. Also wenn Weigel ein bisschen nach links guckt und geht 2 Schritte nach vorne, dann steht der Spieler 3 Meter im Abseits. Und auf ein Laufduell darf er sich nicht einlassen, weil er selbst weiß, schau, da sieht man es optimal. Jetzt geht er zurück, jetzt läuft er hinten rein, da braucht er nur stehen bleiben. Lass ihn doch laufen. Dann steht er 3 Meter im Abseits.
Ja, lass ihn ja laufen dann.
Genau. Und auf ein Laufduell darf er sich halt nicht einlassen, weil er halt auch die Geschwindigkeit nicht hat.
Bezeichnend fand ich halt auch, dass nach dem Spiel Reus gesagt hat, dass man gar nicht wisse, wie man pressen soll. So, da frage ich mich jetzt, was soll mir das eigentlich sagen?
Okay, das hat der Trainer aber ein bisschen anders dargestellt.
Ja, aber das ist auch eine Aussage.
Also die Fans waren auf jeden Fall stinkesauer, da gab es Bilder, auch die Mannschaft musste dann in die Südkurve, das ist nicht besonders angenehm. Mitgliederversammlung läuft, da werden wir auch gleich nochmal da sein. Und dann reden wir natürlich über den Tabellenführer, über Borussia Mönchengladbach mit Max Ebbe. Live aus dem Hotel Lammischer Flughafen, der Check24 Doppelpass und Ruth hat erste Reaktionen aus dem Netz.
Genau, und ich schaue schon mal parallel auf unser Live-Voting im Live-Blog online auf sport1.de und da halten es nicht mehr so viele mit Lucien Favre. Die wenigsten glauben, dass er das Ruder noch herumreißen wird. Einige sagen, er verdient noch Zeit, aber die Mehrheit, wie man hier sieht, meint, nein, der BVB sollte ihn entlassen. Ein paar Stimmen dazu habe ich gesammelt. Hier der User meint, das Comeback gegen Paderborn nach einem 0-3 hat gezeigt, dass Favre eben noch Zugriff auf das Team hat, aber nur eine Hälfte gut spielen reicht dann eben nicht. Und hier wird die Frage gestellt, naja, ein Schicksalsspiel gegen den FC Barcelona, das ist ja wie russisches Roulette mit 6 Patronen in der Trommel. Ist natürlich kein besonders einfaches Spiel. Und wenn man dann mal davon ausgehen muss, dass er sich da nicht ja, Wacker schlägt, dann ist die Frage, wer sind denn die Alternativen? Da wird ja einiges schon gespielt. Sammer, Kovac und Alex hier meint, falls nicht Pochettino, dann wäre Roger Schmidt mein Favorit. Seine Mannschaften spielen immer aggressiv und er kann seine Spieler sehr motivieren. Und ich gebe das gerne mal in die Runde. Wie sieht es denn mit den Alternativen als BVB-Trainer aus?
Reinhold, wenn es denn so kommen sollte, ja. Wer dann?
Thomas Helmer, der weiß, wie Dortmund funktioniert. Ein Riesenapplaus. Ein
Was lachst du denn? Das ist nicht zu fassen. Ja, jetzt hast du Mario ihm gefallen getan, weil er will unbedingt auf diesen Stuhl
hier. Diese Position hier. Endlich, wenn der weg ist.
Wir haben uns abgesprochen. Darum geht es nämlich nur. Ja, ja, ja. So, wir können hier ein bisschen rumflaxen und wir sind ja nicht betroffen. In dem Fall ernsthaft.
Also ich glaube, dass die Dortmunder sich grundsätzlich vielleicht überlegen müssten, ihre Ausrichtung ein bisschen zu verändern und fragen, wie weit sind wir eigentlich, bevor sie dann einen Trainer holen und der wieder an den gleichen Ansprüchen scheitert. Weil ist die Mannschaft wirklich so weit, dass die Frage an den Kollegen, der näher dran ist, schon diesen Lückenschluss zu Bayern geschlossen zu haben? Ich glaube nämlich nicht. Das hat man vielleicht gerade auch in der Szene gesehen. Nico Schulz wird sehr, sehr gehypt und ist er wirklich so gut, wie man gedacht hat.
Du fühlst dich gar nicht angesprochen, oder?
Nee, ich war ja auch ganz am Anfang der Sendung war das ja schon mal Thema, dass wir alle natürlich die Einkäufe schon im Sommer gefeiert haben und auch geschrieben haben, ja, da gehöre ich auch zu, dass sie schon sehr weit sind. Und im Nachgang kann man und muss man jetzt festhalten, nach einem Drittel der Saison, dass die Transfers vielleicht doch nicht so super abgestimmt in Gänze waren. Alles gute Einzelspieler, aber ob es zusammen so passt, die Frage ist berechtigt. Ich stand jetzt nein. Und wenn es um möglichen potenziellen Nachfolger geht, die Namen sind ja gefallen. Roger Schmidt ist jemand, der da auf einer Liste steht. Auch so ein Name wie Rangnick ist da schon mal besprochen worden. Ist der überhaupt präsentierbar mit der Vergangenheit? Leipzig gerade bei den Dortmunder Fans nicht sonderlich beliebter Club. Schalker und so weiter
vorstellen?
Und so fort. Also sportlich würde der sofort helfen, ja, glaube ich schon. Aber ich glaube, auf Dauer ist das nicht präsentierbar und nicht das, was der BVB möchte. Mhm. Die haben halt die Problematik, wenn du jetzt schon wieder wechselst, sollte das im Optimalfall jemand sein, mit dem du dann auch die nächsten Jahre halt irgendwie bestreiten kannst. Und wo findest du jemanden? Wahrscheinlich eher im Sommer als im Winter. Das ist auch, gehört doch alles zu dieser Problematik.
Die Trainer haben nicht mehr so eine lange Haltbarkeit.
Nein, das ist ja auch klar. Auch in Dortmund haben die diese Haltbarkeit nicht mehr. Ne? Du, ein Wenger und was alles gespielt wurde, das halte ich alles für Käse. Vielleicht landen wir am Ende bei so jemandem wie Schmidt. Wir hätten auch nicht gedacht, dass ein Stöger mal Trainer wird dort.
Das war... Ohne Überraschung, meinst du damals? Aber
ja, jetzt
da gab es zumindest Typus her, ne?
Da gab es zumindest einen Plan. Ich werfe jetzt nochmal einen Namen rein. Kovac ist auch jemand, der bei Watzke zum Beispiel im Kurs steht hoch. Wobei auch da
freut sich Mats Hummels ganz besonders.
Ne, das ist ein Problem, ja, klar, das logisch. Sein? Das kann man ja vielleicht moderieren. Und dann ist der andere. Und der andere Kritikpunkt wäre natürlich.
Du gehst weg und der Trainer kommt hinterher. Ist doch super, ja. Oder? Mehr geht nicht, oder meinst
Ich rede ja nur von den Leuten, die jetzt frei sind halt und die vielleicht eine Qualität haben und die auch schon auf hohem Niveau Spieler trainiert haben. So, aber natürlich kann man dem auch ins Buch reinschreiben, wo war die Philosophie eigentlich, die er bei Bayern irgendwie eingezogen hat? War die vielleicht auch nicht vorhanden? Und ist das dann der richtige Trainer? Frankfurt ist was anderes Erfolg als Bayern und Dortmund, glaube ich.
Wer ist dein Kandidat, Mario? Oder wer wäre ein Kandidat?
Das ist ja immer schwierig. Das ist bei Bayern sehr schwierig, einen Trainer zu finden. Das ist bei Borussia Dortmund auch sehr schwierig. Hm. Noch ist ja erstmal Favre da und vielleicht überrascht er uns ja die nächsten zwei Spiele. Barcelona ist ja auch nicht gerade in der Form. Sie haben ja gestern, glaube ich, auch nur 2-1 gewonnen in Leganes. Mhm. Gegen Barcelona haben sie es ja schon gezeigt. Zu Hause haben sie ja ein überragendes Spiel gemacht. Leider nur 0-0. Ja. Aber Borussia Dortmund, muss man ja klar sagen, sie haben ja die Fähigkeit, sie haben ja die Mannschaft dafür, auch in Barcelona zu bestehen. Nur mit dieser Einstellung, mit dieser Leistung, die sie halt gestern in der ersten Halbzeit nicht auf den Platz gebracht haben. Sie haben es gegen Inter Mailand bravourös gezeigt, wie es gehen kann. Und nochmal, ich sehe seit Barcelona auch nicht im Moment in der Verfassung, dass du jetzt dahin fährst und sagst, so, jetzt musst du aufpassen, dass du mal 5 Stück kriegst. Klar, wenn du die erste Halbzeit nimmst von Borussia Dortmund, musst du Angst haben. Aber vielleicht...
Sie haben halt so zwei Gesichter im Moment.
Ja, aber vielleicht ist das ja auch eine Chance wieder für die Spieler, für die Mannschaft, in diesem Spiel, wo wieder viele Mannschaften oder viele Zuschauer zu Hause vom Fernseher sitzen, dieses Spiel angucken. Vielleicht ist es auch eine Chance, so die Kehrtwende wieder einzuleiten mit einer Top-Leistung.
Du hast natürlich recht. Lucien Favre ist noch da, hat natürlich auch die Pressekonferenz oder war auf der Pressekonferenz und hat nochmal angesprochen, was in der ersten Halbzeit überhaupt nicht funktioniert hat.
Wir machen zu viele unnötige Fehler. Und es kann nicht weiter so, weil unsere erste Halbzeit war nicht da. Es hat gefehlt auch die Aggressivität bei Balleroberung. Und man hat gesehen, klar, sie können sich zu einfach drehen und nach vorne spielen. Und das war mehrmals der Fall. Wir müssen aggressiver sein in die Zweikampf, wenn wir oben pressen, auch im Mittelfeld pressen. Die anderen, sie können nicht sich drehen und nachher nach vorne spielen. Ein bisschen aggressiver sein.
Ja. Hm? Na, ich wollte nur sagen, ist etwas allgemeiner gesprochen, aber Trainerwechsel sind ja auch nicht immer das Allerheilmittel. Also gerade wenn ich jetzt dann noch einen Trainer von Bayern oder Dortmund rede, das ist ja nochmal ein ganz anderes Niveau. Da diese Trainer zu finden, die mir die nächsten, im besten Fall ja Jahre auch helfen, die findest du im Sommer schon schwer und eigentlich in einer Saison schon mal gar nicht. Also ich bin eigentlich eher ein Freund, der sagt, natürlich an gewissen Dingen festhalten, nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, aber doch festzuhalten, es zu versuchen, um dann irgendwie strategische Entscheidungen zu fällen. Ich denke, das ist, weil Trainerwechsel, glaube ich, nachweislich hilft kurzfristig, sind sie langfristig besser. Gerade die Händeringenden, das
Dortmund könnte sich natürlich von vielen Sachen, von Druck vor allen Dingen befreien, wenn sie einfach ihr Ziel korrigieren würden, ja, was immerhin Meistertitel war. Und mit Sicherheit Champions League-Qualifikation, was damit einhergeht. Wenn Sie sagen, komm, wir haben
geht ja nicht, ne?
Ja, ja. Wenn Sie jetzt sagen, komm, wir haben gemerkt, wir haben vielleicht von den Transfers auch daneben geschossen, ein Stück weit. Wir müssen doch nochmal eine Saisonumbruch deklarieren oder was auch immer. Aber so wie ich das da verstehe und auch vielleicht der Stolz und der Anspruch auch der eigene und die Erwartung der Fans, wird das eher weniger passieren. Aber von daher bist du in der Situation, dass du dann wahrscheinlich
aber das ist ja das, was wir seit Jahren fordern, dass immer jemand hinstellt und sagt, nicht nur immer Bayern München. Jetzt hat Borussia Dortmund mal gesagt, sie möchten Meister werden. Jetzt nach 3 Monaten.
Nein, ich finde das ja gut.
Ich finde es auch.
Nee, Max wird es gleich auch nochmal sagen.
Dass
Dortmund Meister wird?
Das
traue ich hinzu.
Das Borussia Dortmund. Ich fand es erstmal klasse. Ich meine nochmal, die Mannschaft ist ja richtig gut. Und wir haben sie im Sommer gelobt. Und um 3 Monate später hinzugehen, zu sagen, im Moment passt es vielleicht nicht. Wir haben das Beispiel ja vor 14 Tagen gehabt mit Bayern München. Die haben auch eine tolle Mannschaft. Der eine oder andere ist halt unzufrieden. Herr Müller geht dann zum Uli Hoeneß hoch und sagt, ich spiele nicht, ich muss mir im Winter was überlegen. Batsch, 3 Tage später ist der Trainer weg. Herr Müller darf wieder spielen. Das sind ja so viele Baustellen im Moment beim FC Bayern gewesen. Vielleicht hat man die auch bei Borussia Dortmund intern ein bisschen, die Baustellen. Ja. Aber trotz allem, nochmal, ich glaube, dass Borussia Dortmund, und ich habe mich wirklich gefreut, wie sie gesagt haben, sie wollen Meister werden. Die Mannschaft gibt es her. Sie müssen es halt nur auf den Platz bringen. Und
aber deine Mannschaft nicht um die Ohren hauen, meinst du? Ne?
Aber sie haben eine Reaktion gezeigt, das sollten wir auch nicht vergessen. Also natürlich ist das immer noch ein enttäuschendes Ergebnis, aber sie sind immerhin von einem 0-3 zu einem 3-3 gekommen. Und eine wichtige Sache.
Also nee, da halte ich aber dagegen. Du verlierst 0-4 in München, spielst
grottenschlecht. Dann die erste Halbzeit.
Und dann spielst du, hast du ein Heimspiel. Aber ein Aussteiger, der sicherlich frech gespielt hat und liegt 3-0 hinten.
Völlig. Marco Reus hat es ja zum Beispiel auch ganz richtig angesprochen, das darf nie wieder passieren. Aber wir reden ja über den Stand jetzt und das, was da kommt, Barcelona und Hertha, und das sind dann vielleicht die Schicksalsspiele für Lucien Favre. Was hat er gemacht nach diesem 0-3, nachdem es wirklich so schlecht war, wie es gar nicht geht? Er hat auf 4-1-4-1 umgestellt, er hat was geändert. Also wenn wir jetzt gerade drüber reden, da muss was Neues passieren, dann ist es vielleicht, und Max geht ja ein bisschen in die Richtung, nicht zwingend nötig, einen neuen Trainer hinzusetzen, sondern vielleicht muss auch der Trainer, der da aktuell ist, neue Wege gehen. Dass 4-1-4-1 hat super funktioniert. Dilemma, ob man das sich gegen Barcelona traut, ist eine andere Frage. Also, aber immerhin hat er Dinge verändert, die funktioniert haben.
Erst hat er gar nichts funktioniert. Lass uns doch schnell kurz was 3-0 gucken und dann...
Ja, gut, auf geht's.
Häng deinen Gedanken bitte hinten.
Ja, irgendwo.
Nein, bitte. Häng ihn hinten dran einfach. Ne?
Ja. Nein.
Ja? Weil das zwischen Fabian ja eben auch angesprochen hat. Ne? Also hier
so, das ist das Rollmann-Tor, was wir jetzt gucken. Aber ist das gleiche Tempo-Ding, was wir schon diskutiert haben.
Ja gut, man muss dazu sagen, Weigl haben sie, glaube ich, festgehalten. Irgendeiner muss den festgehalten haben beim Laufen. Das geht gar nicht anders.
So langsam kann man nicht sein.
Das geht beim Besten. Aber guckt er da Hut wieder an, wie der da. Der macht den Fehlpass. und greift dann an, anstatt er richtig drauf geht, dann hebt er so das Füßchen ein bisschen. Das schaffe ich auch noch mit 51. Das Füßchen zu heben. Mach's, mehr nicht.
Gut, du hättest dich aber gezerrt dabei.
Nein, ich habe noch nie eine Zerrung gehabt, also bitte.
So, Reinhold, jetzt nochmal dein Gedanken.
Ja, wir waren ja ausgegangen von dem Gedanken, wie man das trainermäßig lösen kann oder wer da überhaupt in Frage käme. Ich glaube, dass die Halbwertszeit von Trainern liegt bei 1 Jahr, 3 oder 4 Monaten. Mehr ist das ja nicht. Wir suchen ja immer nach Biografien, ja, wie damals Otto Rehhagel oder Christian Streich jetzt bei Freiburg. Gibt es sowas nicht woanders noch? Gibt es nicht Trainergeschichten, wo man sagen kann, 6, 7, 8, 9 Jahre funktioniert? Es ist vorbei. Es ist vorbei und Freiburg ist da die große Ausnahme. Und ich glaube, jetzt zu denken, Pochettino oder sowas, das wäre ein richtiger Kulturwandel für Dortmund, so eine Investition zu wagen in eine Figur, die auch noch nicht mal Deutsch spricht, also es über eine andere Sprache vermitteln muss, die Motivation. Ich glaube auch zwei Dinge. Ich finde, diese zweite Halbzeit würde ich auch nicht zu klein reden, trotz des 0-3, diese Fähigkeit, so ein Spiel zu drehen, zum einen. Und das Gleiche schon mal hingekriegt zu haben gegen Inter Mailand, das sind so zwei Punkte, wo man reingreifen kann und sagt, ey, da ist eine Substanz, ne? Und eine spielerische Qualität ohnehin, mit einigen individuellen Schwächen im Moment. Aber wenn man die erste Hälfte guckt, wenn man dieses Bayern-Ding in Erinnerung sich ruft, dann weiß man, dass diese Mannschaft weit unter ihrem Niveau da steht.
Also es läuft die Mitgliederversammlung. Wir warten gespannt auf den Boss Hans-Joachim Watzke und wie die Mannschaft vor allen Dingen empfangen wird. Gestern im Stadion waren die Fans ja ziemlich aufgebracht. Wir machen einen Spot, dann sind wir wieder da. Da sind wir schon wieder. Max Nowak, du kennst ja Lucien Favre von uns eigentlich am besten. Pascal, wie lange habt ihr zusammengearbeitet?
4,5 Jahre.
4,5 Jahre. Du hast eben eigentlich dafür plädiert, man soll die Trainer sowieso nicht gleich immer so schnell entlassen. Glaubst du denn, er packt das noch da? Was sagt dein Gefühl?
Ja, es ist schon eine Herkulesaufgabe für ihn. Ich finde schon, dass er sich entwickelt hat in Dortmund gegenüber unserer Zeit. Da hat er letztes Jahr schon außenstehend betrachtet Schritte gemacht. Und jetzt ist es so ein bisschen auch für ihn so ein Scheidepunkt. Schafft er es, auch solche großen Mannschaften noch den Turnaround hinzubekommen oder nicht? Mhm. Von den Qualitäten seines Trainings, seiner Ansprache meine ich taktischer Art, definitiv. Aber es gibt ein paar Facetten, und das hat Reinhold richtig gesagt vorhin. Wir sind per Du, Entschuldigung, vor mir ist schon ein bisschen Sie ausgerutscht. Da muss er ein Stück weit eben auch schon die Jungs auch laufen lassen. Also er darf nicht zu sehr sie, und sie sind belegt, das hast du, glaube ich, gesagt. Und das trifft es ganz gut. Aber dass er sie auch befreien kann, zeigen ihm Halbzeiten wie Mailand und Paderborn. Mhm. Er muss es halt hinkriegen, dass von Anfang an, dass die Mannschaft diese Lust verspürt.
Die Kernfrage ist doch, ist es er, der sie befreit hat in der Halbzeit, oder die selbst? Ja, dass naja, dann zwei Leute aufstehen von den wenigen Führungsspielern und sagen, alles über Bord werfen, jetzt fällt eh nur noch eine
Richtung. Ja, das weiß ich nicht, das wäre zu einfach.
Ob er es alleine ist,
das weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall mit dabei. Also es entscheidet nicht die Mannschaft ganz alleine, er ist mit dabei, aber vielleicht muss dann eben genau das für ihn die Lösung sein, nach dem Motto, ja, dann muss ich halt mehr diese Mannschaft mitnehmen. Das kann ja auch ein Ansatz sein.
Und wie reagiert er dann in so einer Situation, wenn so viel Kritik auf ihn reinprasselt?
Ja, ist natürlich dann schon...
Bitte, ist er dann stur?
Ja gut, er liest jetzt nicht so viel, aber das wird ihm auch nicht verborgen bleiben, was gerade passiert. Er ist halt einer, der schon sehr sachlich bleibt. Also er bleibt dann immer wieder am Sport. Man hat es ja bei der PK gehört, er geht immer wieder auf die Sachlichkeit. Das alleine, das macht er auch herausragend, aber er muss natürlich ein Stück weit auch diese sozialen Komponente, die muss er jetzt schon spielen.
Max, sag mal, weil du eben gesagt hast, aus der Ferne betrachtet, du siehst, dass er sich weiterentwickelt hat. Was siehst du denn an Weiterentwicklung bei ihm?
Na gut,
im Vergleich zu der Arbeit, die du mit ihm gemacht hast.
Wenn ich ihn letztes Jahr, ich rede vom letzten Jahr, weil das war ja von ihm herausragend, das sind mal ganz banale Dinge, dass er wurde ja gefeiert als der Jokerkönig. Bei uns in Gladbach hat er mal sehr, sehr lange an seiner ersten Elf, Carsten Weiß, das festgehalten und auch sehr spät gewechselt und überhaupt generelle Wechsel im Kader, also in der ersten Elf auch sehr spät getan. Da hat er schon die Größe des Kaders von Dortmund genutzt. Das sind jetzt Kleinigkeiten, die ich von außen gesehen habe. Er hat zum Beispiel viel...
Ui.
Eine Drohne.
Oh. Lucien hat was geschickt.
Er hat den Ansatz zum Beispiel viel nach vorne verlagert, was bei uns ja sehr, sehr aus
der Kontrolle
war. Also er hat schon da außenstehend schon Dinge entwickelt.
Was würdest du denn machen, wenn du so einen Spieler hast wie Jadon Sancho in deinem Kader und du weißt, er hat Sehnsüchte, der will irgendwann wieder zurück nach England. Er möchte bei Man City spielen, bei Liverpool. Jetzt ist er englischer Tottenham. Nationalspieler oder Tottenham. Wo immer. Und man merkt im Kader, der trägt die Nase jetzt woanders als noch in der letzten Saison. Was machst du dann mit so einem?
Hochkomplizierte Situation. Und das kann auch nicht der Trainer alleine lösen, das muss ein Verein lösen, finde ich. Also der Trainer kann ja Und das ist ein gutes Beispiel, weil Jadon Sancho war letztes Jahr, Hans Meyer sagte mal, der Outblinker schlechthin. Der hat für Dortmund den Unterschied gemacht in allen Belangen. Und dieses Jahr ist er auch seinen eigenen Erwartungen, aber auch der Erwartungen aller Menschen hinten dran. Und vielleicht ist auch ein 19-Jähriger noch gar nicht so weit, das eben auch alles zu verstehen, was da auf ihn anprasselt. Und ich finde, das ist nicht alleine Trainersache, das ist Vereinssache.
Aber das war die Frage von Reinhold, was machst du dann? Ja, bist du in der Position?
Ja, aber das ist eine schwierige Frage.
Kannst du überhaupt was machen? Ja,
du kannst, deswegen, Macht der Spieler ist schon da. Also Jadon Sancho, du könntest ihn jetzt mal degradieren. Du könntest sagen, wir lassen ihn mal 4 Wochen raus. Aber trotzdem hast du immer die Hoffnung, naja, du würdest ihn aber schon gerne auf dem Platz haben. Und was macht das in der Mannschaft? Also das ist ja so ein Mannschaftsgebilde, ist so ein fragiles System, wo 25, 28 Künstler, ich bezeichne die Spieler als Künstler, zusammen sind, mit Eitelkeiten, mit Gruppen in einer Kabine. Also das ist schon hochdiffizil. Das hört sich jetzt sehr hoch dran an, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber das ist schon ein Orchester, was du auf Bahn halten musst. Das ist nicht so leicht.
Inwieweit ist das denn hilfreich, dass es schon die Fälle Aubameyang und Dembélé gegeben hat in Dortmund? Ja, lernt man daraus oder ist jeder Fall anders?
Also der Fall soll anders sein. Also die anderen beiden haben es ja sehr drauf angelegt, muss man einfach so sagen. Die haben sich wirklich weggestreckt. Und Sancho wird einfach als Kind beschrieben, der 4-5 Stunden am Tag Playstation spielt. Keiner kommt wirklich an ihn ran, er kommt zu spät zum Training in Serie. So, das ist einfach, glaube ich, ein Reifeprozess. Plus, du hörst jeden Tag von deinen Beratern, von deinem Umfeld und wieder das dicke Angebot von da. Der ist im Kopf schon weg, das ist das Problem. Der wird definitiv über den Sommer nicht in Dortmund bleiben. Und in dem Wissen ist das für Favre natürlich auch ein maximales Problem. Ne? Der war der Outblinker.
Hans Meyer. Wir haben viel Holländisch übernommen vom Hans Meyer. Spelers Home, Outblinker.
Ja. So, und jetzt ist er auf einmal der Problemblinker, ne? So, und
der wäre der Problemblinker.
Jetzt ist er der Problemblinker.
Den Problembär kenne ich vielleicht, aber den Blinker noch nicht.
So, das muss man auch Favre zugutehalten. Das ist natürlich mit solchen Problemen auch zu kämpfen. Wobei das in jeder Mannschaft so.
Aber die Mannschaft
oder muss die Mannschaft das machen?
Genau, die Mannschaft muss das mitregeln. Also, wir jetzt nicht wieder an dieses Thema Mentalität und Führungsspieler kommen, aber natürlich Mannschaften, sagen wir Mats Hummels oder wer alles auf dem Platz steht, Witzel, Delaney, die wollen ja auch Erfolg. Und ich will natürlich auch, dass meine Mannschaft und meine wichtigen Spieler natürlich schon auch die gleiche Richtung gehen. Also deswegen sage ich ja, das ist für mich schon ein Gesamtkonstrukt.
Aber wie weit kannst du als Vereinsverantwortlicher gehen? Jetzt klar hast du Führungsspieler, die dir den Arm nehmen und wenn das dritte Mal zu spät gekommen ist, hört er sich was an. Das ist alles passiert.
Muss ja nicht immer noch
haben. Es gibt Integrationsbeauftragte beim BVB, wie wahrscheinlich in Gladbach und bei anderen Vereinen. Also Leute, die wirklich schon so zivimäßig um die Spieler herumarbeiten. Aber wenn der zu Hause die Tür zumacht und Papa und Mama sind nicht da und irgendwelche schwindeligen Kumpels oder was und die halt dann die Zeit vergessen.
Das weißt du ja nicht so, ne?
Ja, das hört man halt. So, wie weit kannst du denn in die Privatsphäre dann eindringen von deinem Angestellten und sagen, so, jetzt sag ich dir, aber jetzt musst du ins Bett gehen und dann stehst du, sind dir doch die Hände gebunden, oder?
Natürlich, aber trotzdem habe ich Zugriff auf den Spieler und muss mit dem Spieler arbeiten. Und wie ich es dann haben will, ob ich ihn jetzt degradiere, ob ich ihn stärke, ob ich die Mannschaft mit ins Boot nehme, ob ich ihn dann doch verkaufe und sage, okay, dann geh im Winter, dann bring uns diese exorbitante Ablöse, wir machen dann was anderes. Also man, Verein hat man schon Kraft, was zu tun.
Wenn du ihn dann natürlich degradierst oder was, du musst immer an den Wert ja auch denken als Manager oder als Vereinstrainer.
Ja, das ist ja eine Aufgabe, was Max hier beschrieben hat, das zu orchestrieren, das zu leiten, das zu managen. Du bist immer wieder in diesen Spannungsfeldern drin, ob im Großen, ob im Kleinen. Guck dir Augsburg an, du hast die Grigoric-Problematik da, wo einer auch die ganze Zeit schon rumpokert, sich darüber ärgert, dass er nicht zu Werder Bremen wechseln konnte. Das muss ein Verein leisten. Dafür ist Management und dafür ist die Mannschaft da und auch der Trainer da. Das ist jetzt nur im Großen gesehen bei Jadon Sancho, bei dem sich das schon irgendwie Bahn bricht seit Längerem, dass er andere Sehnsüchte hat. Durch seinen Stammplatz in der englischen Nationalmannschaft möchte er jetzt auch irgendwie in England in der Premier League spielen und beim großen Verein. So, das ist halt auch was natürlich ein bisschen belegt oder blockiert in dem Fall. Aber das ist Normalgeschäft in einem Verein, finde ich.
Ist die Macht der Spieler denn größer? Sich Favre überhaupt beschäftigt mit diesem Problem der Spieler? Ich glaube, dass er wirklich auf den Sport guckt, Lucien Favre. Er wird auf den Sport gucken und diese Dinge, die die Spieler privat betreffen, eher beiseite lassen. Von daher glaube ich, dass da der Verein oder die Mannschaft extrem gefragt sind, weil Favre selber wird das nicht angehen. Aber er muss es natürlich mit angehen. Also er kann sich nicht rausmachen, er ist schon mit dabei. Aber es ist schon nicht nur Aufgabe des Trainers. Da sind schon ein paar Personen mehr, weil es geht ja dann um Werte des Vereins. Da geht es ja nicht nur um den Trainer, der jetzt auf das Spiel am Wochenende guckt, sondern geht es um Werte des Vereins. Und da musst du als Verein auch Entscheidungen fällen. Und natürlich hat Dortmund nach Dembélé gesagt, das wird uns nie mehr passieren und wir lassen uns nicht erpressen. Ich finde solche absoluten Aussagen heutzutage extrem schwer, weil jetzt passiert das und jetzt bleibst du stur oder musst du doch reagieren und das geht ja um die Mannschaft, es geht um deinen Erfolg.
Max, ihr habt ja auch so einen Fall gehabt, ne? Über den sprechen wir gleich, ne? ganz in Ruhe und überhaupt. Die Macht der Spieler, du hast auch eine ganze dezidierte Meinung dazu. Vorher können Sie wieder 100.000 Euro gewinnen. Also viel Glück, bis dann. Hi von allen Band, live aus dem Mittelfeld am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24 Doppelpass. Und bitte genau zuhören. Schon zum 6. Mal in Folge ist Borussia Mönchengladbach Tabellenführer der Bundesliga. So, und weil Dortmund und Bayern in den letzten Wochen immer mal wieder geschwächelt haben, freuten viele Gladbacher Fans von einer echten Titelchance. Doch seit gestern ist die Euphorie merklich abgekühlt.
So sehen Tabellenführer aus, doch so sehen keine Titelanwärter aus. Die Niederlage bei Union zeigt, dass Gladbach noch meilenweit entfernt ist von der ersten Meisterschaft seit 1977. Der Aufsteiger ist kaltschnäuziger als der Tabellenführer. Max Eberl hat sich von der Titeleuphorie der Fans nie anstecken lassen. Er baut weiter unaufgeregt an der Borussia der Zukunft. Das Fundament, ein moderner Trainer, der für spektakulären Offensivfußball steht. Ein hochtalentierter Kader mit Durchschlagskraft und Mentalitätsmonstern wie Thuram. Und ein modernes Vereinsgelände mit der Infrastruktur eines europäischen Spitzenclubs. Eberl investiert in Beine und in Steine. Auf seiner To-Do-Liste ein finanzkräftiger Hauptsponsor und eventuell sogar ein Namenspatron für den Borussia-Park. Eberls Ziel ist nicht, die Hand nach einem aktuellen Titel auszustrecken, sondern Gladbach wirtschaftlich und strategisch so stark zu machen, dass die Borussia auf Jahre hin oben mitmischen kann. Und was die Tabellenführung angeht, so wenig Punkte nach 12 Spieltagen hatte kein Spitzenreiter seit 11 Jahren. Wir fragen daher: Wie stark ist eigentlich der aktuelle Tabellenführer, Herr Eberl?
Wie würdest du das beziffern?
Naja, ich sag mal, es ist sehr, sehr viel in dem Bericht drin, über das man jetzt, glaube ich, auch stundenlang reden könnte.
Wir reden, wir haben Zeit.
Schön, schön, das freut mich. Sportlich ist es so, dass wir es einfach geschafft haben, den Club dahin zu etablieren, wo wir uns alle das geträumt haben und vorgestellt haben, dass wir eigentlich immer wieder um Europa spielen können. Das ist unser großes Ziel. Wenn wir jetzt eben so einen Lauf haben und andere Mannschaften eben schwächeln, über die wir gerade diskutiert haben zum Beispiel, und wir mit unseren 25 Punkten gerade Tabellenführer sind, dann ist das eine super Situation. Und die wollen wir auch gern weiterreiten. Also wir wollen gern auch weiter Spiele gewinnen. Das ist unser Ziel. Zu was es dann in der Tabelle reicht, das hängt ja nicht allein nur von uns ab. Doch jetzt schon, wenn wir alle Spiele gewinnen, genau, werden wir deutscher Meister. Aber das ist in der Bundesliga nicht realistisch und nicht normal. Trotzdem gehen wir jedes Spiel, um jedes Spiel zu gewinnen. Ob es gegen Union war, auswärts, oder gegen Bayern zu Hause sein wird, wir wollen alle Spiele gewinnen. Und für uns sind wichtig die Punkte, für uns ist wichtig der Weg. Wir haben in den letzten Jahren Mannschaften gehabt, die immer wieder Potenzial hatten, um Europa zu spielen. Meine Aussage, die ich immer gerne tätige, ich weiß, ich werde oft als Realist gesehen und weniger als Träumer, aber das ist nun mal mein Naturell. Wenn wir es top machen und wirklich von den großen schwächeln welche, dann wollen wir da sein. Das hat bisher zu Europa gereicht. Gerade sieht es so aus, dass wir eben auch oben eine Rolle spielen können. Aber das ist für mich eben eine Sache, dass wir in den letzten Jahren uns wirklich großartig entwickelt haben und sehr stabil entwickelt haben. Und deswegen die Meisterschaft, träumen sollen wir alle und dafür spielen wir Fußball. Ich habe noch nie sowas in der Hand gehalten, ihr beiden deutlich mehr als ich. Und dafür arbeite ich jeden Tag, dafür stehen wir jeden Tag auf, alle in Gladbach. Aber trotzdem gibt es natürlich 17 andere, die es auch noch machen
wollen. Blöde, ich wollte eigentlich die Meisterschale mitbringen. Ich habe meine aber nicht mehr gefunden. Hast du eigentlich noch deine?
Keine Ahnung, wo die ist.
Ja.
So geht ihr damit um. Andere träumen ein Leben lang und so geht
ja,
ihr damit
ist
um.
Ein bisschen, du hast vielleicht recht, aber du hast gerade, du willst mal einen Titel gewinnen. So, Pokal seid ihr wieder raus. Entschuldigung, wenn ich wieder sage.
Na gut, in Dortmund
du sagst, kann man das
verlieren. Jetzt kann man
ist,
sagen,
nicht das ist am einfachsten. Jetzt bleibt ja nur die Meisterschaft, oder?
Europa League? Also wir spielen schon, also wir spielen drei Wettbewerbe in Gladbach und das, ich weiß, ist ja auch. Wir spielen drei Wettbewerbe, jetzt haben wir noch zwei Wettbewerbe, in denen wir vertreten sind. Die Bundesliga, deutscher Meistertitel, das ist ein hehres Ziel für alle, außer für Bayern und für Dortmund, von dem man es eigentlich erwartet. Für alle anderen Mannschaften ist es was Außergewöhnliches, dass wir überhaupt in diesen Kreis genannt werden. Das ist eigentlich für uns ein Lob. Weil dann heißt das, dass wir das richtig stabil und richtig gut machen. Trotzdem sind wir jetzt nicht der genannte Spitzenverein für die Meisterschaft. Aber wir wollen so lange wie möglich da oben mit dabei bleiben. Und wenn andere eben schwächeln, was ich gerade gesagt habe, dann wollen wir mit unserer Qualität, die wir haben, dabei sein. Ohne, dass wir jetzt eine Mannschaft haben, die von vornherein für die Meistertitel in Frage kam. Hm.
Du bist ja immer in der Nähe sozusagen. Wie schätzt du die Borussia dieses Jahr ein oder diese Saison?
Also ich glaube, Max Eberl hat ja in der vergangenen Saison eine Entscheidung getroffen, die fast ein bisschen untypisch für ihn war. Dann Trainer im Laufenden.
Erst unpopulär auch erschien.
Unpopulär erschien, ja. Die aber, glaube ich, dann tatsächlich dazu geführt hat, dass ein Schritt gemacht worden ist. Wert jetzt nicht belegt wurde durch das Spiel in Berlin, aber grundsätzlich, dass eine Mannschaft vielleicht eine neue mentale Stärke entwickelt hat. Und dann ist eben die Frage, wie weit die anderen Vereine auch was zulassen. Aber die Gladbacher sind halt da, gerade jetzt, und haben das ausgenutzt, die Situation. Und ich glaube, dass da schon was möglich ist. Ob es dann zu den Blechernen reicht, das Max Eberl ja immer wieder gerne erwähnt, wird sich dann zeigen. Wahrscheinlichkeit muss man schauen, aber zumindest ist es so, dass Gladbach jetzt seit langem mal wieder Tabellenführer ist und das auch verdient am Ende. Und immerhin auch mit einer Niederlage oben geblieben ist und das hat man sich dann irgendwo erarbeitet.
Ich denke mal, das Ergebnis war gestern ein Schritt in die falsche Richtung. Das Spiel an sich war von uns nicht so schlecht. Das, was wir gerade gesagt haben, Union hat eine große Effizienz gezeigt, hat es auf ihre Art und Weise herausragend gemacht und wir haben es in der zweiten Halbzeit zu wenig geschafft, vorne ins Tor Chancen zu erarbeiten. In der Union bekommst du nicht viel, das war uns vorher klar. Wir hatten drei große, die haben wir alle drei nicht genutzt, Union hat sie genutzt. Und das, was gerade auch gesagt worden ist, wir dürfen natürlich nicht vergessen, also auch Union und auch Paderborn, die können natürlich auch Fußball spielen. Also es sind keine Mannschaften, die Laufkundschaft sind. Also du musst sie erstmal, ja, ich zahle gleich.
Ja,
du musst, sie erstmal, du musst sie erstmal.
6 Euro, glaube ich, fast.
Ja, schon. Ich zahle alles, was ich habe. Das ist, also was ich hier habe. Und deswegen möchte ich halt auch, und das wurde ja auch gerade gesagt, die Bundesliga hat schon Niveau und da musst du erstmal überall bestehen. Und nochmal, Union, wir haben gestern gegen eine Mannschaft gespielt, die ihr Top-Niveau gestern erreicht hat und wir haben es in einzelnen Facetten nicht geschafft. Und dann verlierst du solche Spiele eben auch mal. Ich zahle 4 Euro, ne?
Wie kommst du auf 4?
Ich habe nur 2 Euro-Stücke.
Achso, ja, du kannst ja auch 6 reinzahlen, das waren ja 2.
Ich bezahle noch eine. Hatte ich 2 Phrasen? Ganz schlecht von mir.
Du kannst auch vorarbeiten. Im Zweifel 6, immer.
6 Euro.
Ist ja für einen guten Zweck. Max, dann lass uns mal auf das 0-1 aus eurer Sicht schauen und dann sagst du vielleicht, was ihr da einfach nicht gut macht.
Ja, wir haben das Entscheidende schon verpasst, weil das Bild schwarz war. Aber man hat es, glaube ich, gerade da gesehen. Das Missverständnis zwischen Dennis und Stevie Leiner. Das Missverständnis hat uns wehgetan, weil dann bist du hinten ein Mann weniger. Und dann ist natürlich Oskar sehr, sehr...
Ist ausgekontert, ne?
Ja, ja, deswegen meine ich ja, wir haben im Mittelfeld eigentlich relativ sicher den Ball.
Wo ist Oskar Wendt?
Der kommt ja jetzt erst, genau, genau. Aber wie gesagt, es geht mit dem Missverständnis vorne los.
Muss weiter zurückfahren, die Szene, dann siehst du das, wo der Fehler vorher war.
Genau.
Der Angriff ist natürlich hinreißend, muss man sagen, großartig gemacht von Union. Aber trotzdem, der Fehler auf Gladbacher Seite beginnt vorher.
Ganz genau.
Dann gucken wir nochmal rein.
Das ist natürlich unsere...
Hier, ne?
Genau, das ist der Ballverlust, der sehr leicht ist. Und dann geht es natürlich sehr leicht weg. Da muss Matthias Ginter wahrscheinlich nach außen rutschen. Also dann kannst du es nur noch versuchen zu retten. Und das ist natürlich aber unsere Spielweise. Also wir haben eine Spielweise, wir wollen nach vorne Fußball spielen, wir wollen aktiv sein. Und dann hast du natürlich hinten oft Mann gegen Mann. Das ist für unsere Innenverteidiger und für die Defensive auch nicht leicht. Bisher war man da sehr erfolgreich. Jetzt ist es eben ein Gegner gewesen, der es in einer perfekten Art und Weise ausgespielt hat. Also wir maßen ja für uns nicht an, dass wir schon alles perfekt machen. Und wir haben ja was Neues begonnen. Und wir sind sehr, sehr froh, dass der Weg schon sehr, sehr schnell gefruchtet hat. Zu Beginn der Saison mehr mit Punkten. Da waren die Leistungen auch noch nicht so stabil. Ja. Die letzten 7 Spiele vor dem Union-Spiel waren unglaublich stark, auch vom Niveau. Dann haben wir auch die Punkte gemacht, die wir jetzt erzielt haben. Aber wir sind nicht frei von Fehlern. Und das ist ja schön, dass Marco eben immer noch Punkte, Ansätze hat und finden wird in jedem Spiel, wo wir uns verbessern können.
Ich glaube, ist auch auf jeden Fall ein gewisses Risiko einkalkuliert in dem Spiel. Man sieht ja, wie weit vorne Dennis Zakaria und Stefan Leiner dann sind. Und wenn der Ball dann natürlich verloren geht, hast du eine gewisse Offenheit. Aber gerade die beiden Spieler haben natürlich in den letzten Wochen auch das Spiel ausgemacht. Der Dennis Zakaria hat sich extrem entwickelt, gilt als typischer Rose-Spieler. Leiner kam dann direkt mit aus Salzburg.
Was heißt denn typischer Rose-Spieler?
Ja, einer, der eben genau diese Pressing-Situationen, also für ihn ist es ja sehr untypisch, so einen Ball da nicht zu bekommen. Er hat ja diese recht langen Beine, wahrscheinlich die längsten der Bundesliga, möglicherweise. Ich weiß nicht, ob es vermessen wurde. Aber damit kriegt er fast jeden Ball. Ich weiß nicht, hast du mal nachgemessen?
Ich habe noch nicht nachgemessen, aber auf jeden Fall ist er sehr gut, der Spieler.
Ja, und damit hat er genau eben diese Balleroberung und Stefan Leiner eben auch mit seiner Hartnäckigkeit. Und dass gerade diese beiden Spieler dann da in der Situation die nicht in den Griff bekommen, das zeigt dann eben, wenn 100% müssen es halt bei Gladbach sein, sonst ist es schwierig.
Wie würdest du den Rose-Fußball, also Marco-Rose-Fußball definieren?
Ja, Marco-Rose-Fußball hat ja der Carsten gerade angesprochen. Also für mich ist Marco natürlich einer, das haben wir ja im Sommer gesagt, als wir die Entscheidung auch ein Stück weit erklärt haben, warum wir den Trainerwechsel von Dieter auf Marco gemacht haben, dass wir eben ein Stück weit was on top haben wollten zu dem, was Lüsschen bei uns aufgebaut hat, was André Schubert und Dieter fortgesetzt hat. Wir hatten sehr viel Ballbesitzfußball, sehr strategischen Fußball. Dieter hat letzte Saison schon versucht, es aktiver zu machen. Und das war eben die Intention, mit Marco eben noch mehr Intensität, noch mehr Aktivität zu bekommen, auch ein Stück weit Risiko zu gehen, wenn wir so spielen, wie wir spielen, nämlich mit dieser hohen Verteidigung, dann hat man eben auch mal die Situation, dass man eben in Unterzahl hinten steht. Unsere Manndecker spielen dauernd 1-1 gegen Stürmer wie Osako, Rashica oder jetzt eben auch Ucha.
Und sehr riskant auch,
ist das,
oder?
Riskant, natürlich, aber das ist ein Stück weit die Idee, die wir halt haben. Wir wollen versuchen, eben mit diesem Weg erfolgreich zu sein. Es gibt nicht diesen einen Königsweg. Und Marco setzt eben seine Idee on top zu dem, was wir die letzten Jahre sehr erfolgreich gespielt haben.
Ich finde, das ist das Kompliment, das man euch machen muss, dass man diesen Weg jetzt schon erkennt. Obwohl es einen neuen Trainer gab, obwohl es einige neue Leute gab. Das ist zum Beispiel was, was beim BVB weiter ein großes Problem ist. Was spielt der BVB eigentlich für Fußball? Was will Favre da genau? Jetzt hat er es mal wieder mit dem spielerischen Ansatz versucht. Das ist mit Weigel der Hut nach hinten losgegangen. Wer weiß, wie es jetzt gegen Barcelona aussieht. Man weiß bei Borussia Mönchengladbach, obwohl es ein neuer Trainer ist und obwohl der Stil verändert wurde, was diese Mannschaft ausmacht. Das macht es für die Spieler einfacher, das ist ja nicht zu unterschätzen. Und die Leute passen natürlich auch genau dazu. Also ich würde noch einen Markus Thuram vorne mit dazu nehmen. Ich weiß nicht, wie dieser Transfer genau zustande gekommen ist, aber man hat ja das Gefühl, das ist einer, der passt ja exakt zu dem, was Marco Rose da spielen will.
Ja, ich sag mal, wir als Verein, glaube ich, haben eine Idee, wie wir Fußball spielen wollen, wie wir Transfers machen wollen. Und als klar war, dass Thorgan vielleicht zum BVB wechseln würde, das hat sich ja dann angebahnt, wir sind ja auch nicht doof, dann überlegen wir, was kann Ersatz sein. Und Markus hat in Frankreich in der ersten Liga mit Guingamp linke Seite gespielt, aber ein Spieler, der in der Jugendnationalmannschaft schon im Zentrum gespielt hat. Also wir dachten, diese Person kann uns helfen. Ich muss fairerweise sagen, auch im Gespräch mit Dieter war er schon unser Name auf der Liste und der passt natürlich trotzdem perfekt zu dem, was wir eben auch mit Marco im Kopf hatten. Und dann kommt Breel mit dazu, kommt Alessandro dazu, den wir letzte Saison schon geholt haben. Also wir haben schon eine Idee als Verein, haben wir aus unserer Meinung den wirklich perfekt passenden Trainer gefunden mit dem Stück weit der neuen Ansprache. Und das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich eine große Qualität von Marco Rose, in diesen Verein zu kommen, mit diesem Kader zu arbeiten. Natürlich hat er eine Idee, wie er Fußball spielen möchte, aber er passt sich trotzdem den Spielern an. Also er presst jetzt seine Raute, die er gerne spielt, nicht gnadenlos durch, sondern überlegt auch, okay, kann dieses 4-3-3, 4-2-3-1 trotzdem ein Mittel sein, wie ich meine Idee implementiere in diesem Verein. Und das ist eine große Qualität, die Marco gezeigt hat.
Das sind ja auch viele Sachen. Max, wie langfristig, du hast ja gesagt, du planst immer längerfristig. Wie langfristig ist das Projekt Rose, wenn es nach dir geht?
Ja, natürlich sehr, sehr lange. Das ist der Wunsch, den wir alle haben. Marco hat jetzt erstmal einen 3-Jahres-Vertrag. Darüber sind wir sehr, sehr froh. Wir sind auch froh, dass er vom Markt ist und der BVB ihn nicht angraben kann. Darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Und, aber natürlich planen wir auch ein Stück weit längerfristig. Wir haben eine relativ lange Verweildauer bei uns im Verein. Bei uns sind 2,5 Jahre, was den Cheftrainer betrifft. Wir wollen an Wegen festhalten. Wenn es dann eben mal sein müsste, wie in der Vergangenheit, dann muss man eben auch reagieren. Aber das ist für mich jetzt erstmal diese Mittellangfristigkeit, die wir heute im Fußball reden können. 2-3 Jahre. Also bei 4-5 Jahre kann ich schon gar nicht mehr reden.
Aber es ist ja ein Unterschied. Hier sitzt jemand auf einer Position, wo wir ganz sicher von Langfristigkeit reden, nämlich dass Max Eberl schon so lange da ist und nicht dem Versuch nachgegangen ist, zum FC Bayern zu gehen. Das stabilisiert Mönchengladbach, finde ich. Und es gibt so eine Geschichte, wenn man so einen Kader zusammenstellt. Es war vor kurzem so ein Gespräch mit Thuram im France Football zu lesen. Es war ganz beispielhaft, wo er erzählt, ja, die sind schon seit Jahren hinter mir eigentlich her. Die haben immer mal nachgefragt. Hier Corell war, glaube ich, unterwegs, hat geguckt. Und das, finde ich, zeichnet es ja aus, dass man Spieler weiß, die wollen mich wirklich. Die gucken jetzt schon seit 2-3 Jahren, was ich so mache, wie ich mich entwickle. Und dann ist der richtige Zeitpunkt da. Und ihr habt den möglicherweise auch noch einigermaßen günstig geschossen. Aber es sind so andere glückliche Momente dabei. Ich finde, was euch zum Beispiel mit einem Spieler wie Laszlo Benes gelungen ist, den ich schon vergessen hatte, offen gestanden. Der spielte bei Holstein Kiel, hat eine ganz gute Saison gemacht, aber auch nicht so herausragend. Aber jetzt kommt er zurück und ist auf einmal eine Größe geworden in dem Verein. Und das sind natürlich so ein paar Glücksgriffe, wo man sagt, hey, die Augen waren offen, zu gucken, was macht er jetzt bei Kiel? Kann er zurückkommen? Hat er sich weiterentwickelt? Und der kommt zusätzlich zu rein. Das andere ist, was ich aus dem Kader höre oder von den Spielern, dass es am Anfang nicht so einfach gewesen wäre, das, was Marco Rose definiert hat, auch zu verstehen. Ich glaube, die ersten Trainingseinheiten mit dem hochgesetzten Pressing müssen so quälend gewesen sein, dass einige Spieler doch Zweifel hatten, ob man das konditionell wirklich durchtragen kann. Es gab ja auch so Spiele gegen diesen Verein Wolfsberger, wo das dann nach hinten losgegangen ist. Aber man merkt einfach, dass da tatsächlich ein erkennbares neues System unterwegs ist, das darin besteht, mit hohem Risiko ganz hoch anzukommen.
War der Anfang so schwer, wie Reinhold gerade sagt?
Natürlich war der
Anfang, den Trainer wirklich zu verstehen und
den Trainer zu
das umzusetzen, sagen wir mal so.
Genau. Es waren natürlich viele, ich habe ja von neuer Ansprache gesprochen auch. Und tatsächlich saß ich auch in den ersten Meetings, wo ich sehr viele Worte gehört habe. Also ich habe die akustisch verstanden, aber wie sollte ich sie auf dem Platz umsetzen? Und jetzt stelle ich mir die Spieler vor. Aber das ist ja eben eine Qualität, dass ein Trainer genau weiß, was er will und dann wirklich auch konsequent das durchzieht und eben nicht anfängt zu wackeln, wenn ein paar Dinge vielleicht noch nicht so funktionieren. Und es ist schon ein neuer Ansatz. Also wenn ich Ballbesitzfußball spiele, ist das eine. Wenn ich Ballbesitzfußball spielen möchte und aber auch pressen möchte, und das haben wir ja wirklich in den letzten Wochen sehr, sehr gut getan, also pressen, aktiv zu wissen, wo muss ich wann anlaufen und was, wenn der eine Spieler läuft, muss der andere mitmachen, weil sonst bricht das ganze Korsett zusammen. Das hat eben Marco mit seinem Trainerstab, mit René Maric, Alexander Zickler, Frank Geidek gnadenlos umgesetzt. Immer wieder die Jungs darauf hingewiesen, im athletischen Bereich, das war ein Aspekt gewesen. Wir sprinten heute 250 Sprints, wo wir in der Vergangenheit 160 Sprints hatten. Also es musste sich alles adaptieren und das ist schon beeindruckend, wie man das hinbekommt.
Genau, was du gerade beschreibst. Deswegen, Dortmund weiß nicht, wie es geht, deswegen seid ihr auch vor denen im Moment. Und einen Titel hast du ja übrigens schon, Einkäufer des Jahres.
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpass-Analyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
Ja, das kann man schon so sagen. Also trotz der Niederlage gestern kann Max Eberl sicherlich gut schlafen, was seine Transfers betrifft. Marco Rose habt ihr angesprochen, also der Trainer hat schon mal alle Erwartungen erfüllt bislang. Und hier diese Herren möchte ich auch noch mal vorstellen. Sicherlich der Shootingstar Markus Thuram mit seinen 22 Jahren hat ja schon 8 Tore und 5 Assists insgesamt abgegeben und sorgt eben für eine wunderbare Stimmung. Außerdem haben wir da Stefan Leiner, 12,5 Millionen aus Salzburg, Breel Embolo für die 9 Millionen aus Schalke und dann noch Rami Benzebaini. Alle haben eingeschlagen, bislang funktionieren vor allem auch miteinander. Dann hat man dafür einen, sag ich mal, Stinkstiefel, einen Unruheherd Michael Cuisance abgegeben. Und mit seinem Verkauf und dem von Thorgan Hazard hat man direkt auch schon die Transferausgaben wieder reingespielt. Und man plant eben auch schon für die Zukunft, verlängert da die Verträge unter der Woche mit Neuhaus und Benesch. Und somit wird da eben alles schon zurechtgezurrt. Also immer noch der Spürsinn auf dem Transfermarkt wunderbar vorhanden. Was mir auch auffällt, es wird eben auch auf den Charakter Wert gelegt, auf die persönliche. Und deswegen auch die Frage, wie wichtig ist das im Vergleich zur Qualität?
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpass-Analyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
Mario, du hast gerade Wahnsinn gesagt. Worauf bezogen?
Auf den Cousin, oder wie heißt der, Cousins? Ich finde, der hat alles richtig gemacht. Max ist nicht böse gemeint. Der ist von einem Europa-League-Spieler in die dritte Liga gewechselt. Toller Fußballer, aber an seiner Stelle würde ich mal über einen Berater nachdenken. Weil, ich meine, nochmal, Riesentalent, Riesenfußball, aber wie kann man so doof sein und kann von einem Verein weggehen, wo er alles hat, wo er so ein Stück weit auch groß geworden ist, von der Europa League wegzugehen und spielt jetzt mit Bayern München 2 in der dritten Liga. Weil der wird auch diese Saison wird er nicht viele Einsätze haben beim FC Bayern in der ersten Mannschaft. Da muss ich mich manchmal wirklich fragen, was so junge Spieler, was die im Schädel haben. Wahrscheinlich gar nichts.
Ich frag dir Max mal. War das nicht mehr zu handeln, Max, nachher?
Ich möchte jetzt gar nicht mehr zu viel über Mika reden. Fußballerisch haben wir eine extrem hohe Meinung über ihn. Er ist wirklich ein extrem großes Talent.
Das sagen ja alle.
Genau. Und wir hätten gerne den Weg mit ihm weiter bestritten, weil wir auch glauben, dass es zu Marco gepasst hätte. Und irgendwann haben wir halt in der Sommerperiode festgestellt, dass es vielleicht doch etwas schwieriger werden kann. Und dann haben wir für uns halt in Anführungsstrichen strategische Entscheidung gefällt, haben gesagt, okay, dann verkaufen wir ihn. Dann muss es eben für uns vielleicht weniger Geld geben als das, was er vielleicht wert ist oder was die Zukunft vielleicht noch bringen kann, wenn er mal durch die Decke gehen sollte. Aber wir haben heute einen Kader, wo wir uns eben komplett identifizieren können und wo wir eben man hat schon genug Probleme von außen, die Presse kommt, Druck kommt, Ergebnisdruck kommt, aber dann willst du keinen Druck eigentlich in der Kabine haben wegen zu großer Unzufriedenheit von Spielern. Und deswegen haben wir strategische Entscheidungen gefällt und haben dafür dann das Geld genommen, um eben unter anderem die 4 genannten Spieler zu holen.
Was ist denn heute das Wichtigste bei der Kaderzusammenstellung? Typen, Mentalität?
Als ich 2008 anfing, Sportdirektor zu werden, war ja Hans Meyer mein erster Trainer. Und davon habe ich natürlich sehr profitiert, weil ich auch gelernt habe. Und Hans' Aussage war am Anfang, weil wir im Winter ja auch einen radikalen Schnitt gemacht haben. Wir haben Spieler wie Sascha Rösler und Alex Vogt dann eben rausgetan, haben neue Spieler dazugeholt. Und Hans hat damals gesagt, Max, die Mischung im Kader ist das alles Entscheidende. Mischung, relativ plakativ, Linksfuß, Rechtsfuß, groß, klein, langsam, schnell, Stratege, Indianer, Häuptling. Das hört sich jetzt sehr simpel an, aber das alles quasi wiederzuspiegeln in einem Kader, in einer gesunden Mischung, das war immer unser Ziel gewesen. Das versuchen wir. Wir versuchen den Spielern ehrlich, authentisch gegenüberzutreten und sagen, hör zu, wir sind ein Club, haben wir Ambitionen. Wir werden nicht mit dem großen Geld winken können. Wir werden nicht mit der Champions League und der deutschen Meisterschaft in Garantie die in Vorleistung treten können. Aber du wirst einen Club finden, der hohe Ambitionen hat, der erfolgreich sein möchte, der gegen die Großen anstinken möchte und gleichzeitig die Jungs eben fördert. Also die kommen zu uns und kriegen klar die Ansage, wir wollen dein Potenzial, was wir in dir gesehen haben, bestmöglich fördern. Und wenn es dann eben dazu führt, was ja auch schon oft passiert ist, dass wir sportlichen Erfolg haben, dann ist es so, dass leider diese Spieler dann so im Fokus stehen, dass wir sie fast nicht halten können. Und dann musst du halt diesen Weg, den du vor 4 oder 3 Jahren begonnen hast, konsequent zu Ende gehen. Es gibt diesen großen Verein, den muss ich dann eben verkaufen, den Spieler. Und ich werde aber, und das ist die große Aufgabe, die wir seit Jahren tun, was Steffen Korrell mit seiner Scouting-Abteilung herausragend macht, dann müssen wir neue Spieler finden, die eben diesen Weg neu mit uns bestreiten.
Das Entscheidende ist ja, dass es einen klaren roten Faden gibt, was Reinhold eben gesagt hat. Spieler, die immer wieder auftauchen, die länger beobachtet werden. Das heißt also, die passen schon länger zu Gladbach. Und das, was jetzt geholt worden ist, die 4 Leute, sind ja eine klare Bekenntnis auch zu dem neuen Weg. Leute mit körperlicher Präsenz, Leute, die eben auf dem Platz dann auch mal beim
Schnelligkeit
haben. Und vor allen Dingen auch im Strafraum dann präsent sind. Und darin wurde schon vergangene Saison investiert mit Alassane Plea. Ich glaube, dieser rote Faden ist das Entscheidende, dass man immer weiß, man hat eine Linie, dahin kann man dann die Spieler packen und dann kann man auch den nächsten Schritt gehen, wie es jetzt offenbar passiert ist.
Wird denn eigentlich auch mal andersrum kommuniziert, wenn man jetzt auf Trainersuche ist und man hat bereits die Idee, Marco Rose, das wird ein etwas anderer Spielstil, aber das ist ein Kandidat bei Borussia Mönchengladbach. Geht man dann auch mal zu einem der Häuptlinge und sagt, wir haben diese Idee auf der Trainerposition. Was haltet ihr eigentlich davon?
Also wir haben die Mannschaft ja dann, als wir es dann ab März dann offiziell gemacht haben. Also ich frage vorher nicht die Mannschaft, was haltet. Also während Dieter Hecking Trainer ist und ich Marco Rose noch keine Zusage habe, dann gehe ich nicht zur Mannschaft und frage sie. Sondern das ist ja dann sehr offen von uns kommuniziert worden. Die Mannschaft wusste von Anfang an Bescheid. Natürlich haben dann 7 Spieler gejubelt. 7 war es eigentlich egal, wie immer. Und 3 Spieler haben gesagt, scheiße, da komme ich gar nicht mehr mit. Das ist so. Aber natürlich versuchen wir das vorher in Analysen zu machen. Also wir machen natürlich alle Big Data und versuchen natürlich schon auch anhand von Zahlen gewisse Dinge festzustellen. Und natürlich haben wir auch unseren Kader über Marco Rose Fußball gelegt und wussten, weil es war die große Kritik, ja, das kann die Mannschaft nicht und was macht Eberl da oder was macht der Club da? Wir wussten schon, dass viele Spieler zu dem passen können, wie Marco es haben möchte, ohne zu wissen, dass es klappt. Aber ich sag mal, ich kann ja nicht immer nur die hundertprozentige Sicherheit werde ich im Fußball nie haben. Ich muss mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass unser Kader zu Großteilen passen kann, das wussten wir oder das Gefühl hatten wir. Und dann brauche ich keinen Spieler fragen, sondern ich kenne ihre Qualitäten. Und ich wusste, dass wir eine Mannschaft haben, die hungrig ist, die lernen will. Und das ist ja das Produkt gerade. Die Mannschaft hört zu, die Mannschaft setzt um, was Marco ihnen vorgibt. Sie saugen es auf. Und diese Kombination, die habe ich halt gespürt. Und deswegen haben wir diese Entscheidung gefällt.
Gleich geht's weiter mit Borussia Mönchengladbach. Einen Hauptsponsor sucht ihr, vielleicht auch mit der Stadionname vermarktet. Das wird uns Max Eber gleich alles hoffentlich erzählen. In Dortmund ist Mitgliederversammlung, die Mannschaft wird gleich erwartet. Auch da sind wir natürlich für sie am Ball. Und Köln, Fehlstart von Horst Held und Markus Gisdol. Alles gleich bei uns. Live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der Check24 Doppelpass. Wir sind immer noch beim Tabellenführer. Max, du hast Verträge von 2 Spielern gerade verlängert, das haben wir gesehen, von 2 jungen Spielern. Es gibt auch ein paar ältere, deren Verträge laufen aus. Raphael, Wendt, nur als Beispiele.
Strobel.
Wie sieht es da aus?
Das sind eigentlich diese ominösen internen Transfers. Also Carsten kennt meine Wortwahl. Mittlerweile sind so die
ominös was? Internen?
Interne Transfers. Also Spieler, die auslaufen oder Spiele, Spieler, wo Verträge nicht mehr lang andauern. Das sind für mich die internen Transfers, die zu verlängern oder eben nicht. Das sind ja auch Entscheidungen, die man zu fällen hat. Man denkt immer nur an die externen. Laszlo Benes war ein super Beispiel. Den haben wir 2,5 Jahre bei uns gehabt. Dann haben wir gemerkt, er hat immer wieder mal Spitzen gehabt, wo er gespielt hat. Dann hat er weniger gespielt. Dann war Holstein Kiel eine fantastische Wahl, ihn ein halbes Jahr auf die Wiese zu bringen. Jetzt Jetzt kommt er zurück als gestandenerer Spieler, entwickelt sich toll, wir verlängern. Ja, wir werden in den nächsten Wochen dann noch einiges zu tun haben, was Spieler betrifft und sind dabei, eben auch diese internen Transfers zu tätigen oder zu entscheiden.
Und wie viele interne Transfers willst du tätigen?
Ja gut, wir haben eben jetzt, wie gesagt, die vier Spieler, die am Fernsehen zu sehen sind, wo die Verträge auslaufen. Wir haben noch Spieler, wo Verträge 21 auslaufen, was für mich ein neuralgischer Punkt ist, weil wenn 21 auslaufen, heißt 20 verkaufen oder verlängert haben. Also da gibt es schon noch einige Aufgaben, die wir in den nächsten Tagen zu tun haben.
Was ist mit so jemandem wie Zakaria, wo, glaube ich, einige Leute darauf reflektieren oder andere Vereine? Das wäre ja eigentlich so ein Meisterstück, wenn man so jemanden nochmal wieder binden könnte, oder?
Oder ihn für 60 Millionen zu verkaufen, um die Kasse wieder
zu machen. Ja gut, das ist ja die Frage. Wohin gehe ich? Was schaffe ich?
Genau. Also wir wollen eigentlich, das ist unser Anspruch, diesen Kader relativ stabil zusammenhalten. Wir wollen schon mit diesem Kader, wo wir merken, dass es funktioniert, wo wir einen Transfer mit einem Trainer gemacht haben, der dann erst ein Jahr da war, im Sommer wieder Entscheidungen fällen, mit Geld, das müssen wir uns selber erwirtschaften, also müssen wir sportlichen Erfolg haben, um dann wieder investieren zu können, vielleicht nur neuralgisch zu verbessern. Also erstmal versuchen wir wirklich den Kader, den wir haben, zusammenzuhalten und dann wird man entscheiden, was passiert. Zakaria hat noch 2 Jahre oder jetzt noch 2,5 Jahre Vertrag. Carsten hat es gesagt, hat eine großartige Entwicklung genommen, ist ein super Spieler, den wir als Nachfolger damals verpflichtet haben. Jetzt muss ich überlegen, wer, ich habe schon so viele Spieler verkauft, das tut mir leid. Schon länger bei uns auf jeden Fall. Haben wir diese Position, Mo Dahoud, genau, das war der Nachfolger von Mo Dahoud, haben, glaube ich, eine gute Entscheidung gefällt.
Das glaube ich auch.
Und natürlich ist es ein Spieler, mit dem wir auch sehr, sehr gerne noch länger zusammenarbeiten wollen. Können es erstmal nochmal auf jeden Fall 2 Jahre verlängern, wäre ein Traum. Aber es gibt eben auch einen Spieler, der auch Ambitionen hat, das, was ich gesagt habe. Und da musst du authentisch und ehrlich bleiben. Und wenn dann irgendwann, ich möchte es nicht an Zakaria, aber wenn dann so ein Spieler bei dir 4, 5 Jahre, Granit Xhaka, Top-Leistungen gebracht hat und möchte dann eben zu einem Club, Arsenal hat auch nur so oft Europa-League gespielt wie wir, also hat den falschen Entscheidung gefällt. Aber normal zum Club, wo er Champions League spielen kann,
denkt Aubameyang auch. Ja.
Dann muss man da eben.
Ja, komm mal.
Da muss man eben auch Entscheidungen fällen, sagen, okay, dann gehst du den Weg, aber wir wissen, wer dein Nachfolger werden kann. Damals war es Mo Dahoud, nach Mo Dahoud kam Zakaria.
Also aber an diesen Stellen merkt man schon dann immer, dass, wo, auf welchem Status sich mein Verein befindet. Ne? Dass ich dann doch am Ende noch der Verkäuferclub bin.
Aber nicht mehr der Ausbildungsverein, ne? Oder?
Nee,
schon aber das entwickelt, muss man schon sagen, oder?
Nein, also in Deutschland oder generell im Fußballmarkt gibt es, ich sage es mal so plakativ, 10, 12 Vereine, die müssen nicht verkaufen, weil es gibt gar keine Angebote mehr in den Größenordnungen. Aber der Rest der Vereine in den unterschiedlichen Ligen, die sind dafür da, eben wenn wir solchen wirtschaftlichen Erfolg erzielen können, dann geht es darum, wer kann der Backup sein? Das ist die große Frage, die wir im Grunde immer vorzubereiten haben.
Ausstiegsklausel, ja oder nein, bei Zakaria?
Nein.
Machst du grundsätzlich nicht? Oder
grundsätzlich kann ich es nicht ausschließen.
Kannst du nicht.
Okay. Und es gibt halt auch Spieler, da musst du Entscheidungen fällen. Marco Reus hatte eine Ausstiegsklausel, als ich den damals gemacht habe, 2009. Ausstiegsklausel von 17,5 Millionen Euro. Das war damals eine Utopie, diese Summe. Ja. Aber dann gibt es halt den Verein, weil wir es auch gut gemacht haben. Und da muss man halt damit arbeiten. Deswegen generell sowas auszuschließen, ist für meinen Verein unmöglich.
Das heißt,
ja, es ist das Handwerk eines Vereins, der mit den Bayern unter anderen finanziellen Bedingungen, der da oben stehen will, der angreifen will. Das betrifft Eintracht Frankfurt genauso. Freddy Bobic erzählt zu Recht laufend davon, wie wichtig es ist, das immer wieder auszugleichen. Das Verkauf eines Spielers dazugehört, um den Verein wirklich richtig kraftvoll am Leben zu erhalten. Wir beide wollen noch mal auf einen ganz großen Transfer hinweisen. Er hat einen Torwarttrainer neuen gekauft. Wir finden beide, dass Konrad und ich, das war eine gute Investition. Weil wir sind der Meinung, dass Jan Sommer in dieser Saison noch mal 10-20% besser spielt als in der letzten Saison. Widerspruch?
Nein.
Danke.
Der wird ja nicht sagen, gegen seinen Spieler irgendwas oder gegen seinen Torwarttrainer.
Ja, manchmal ist der kleine Transfer auch.
Die Spieler stellen sich ja auch selber aufs Podest und sagen dann, hier sind wir. Ne? Das kommt ja dazu.
Max, das würdest du sagen, wir haben ja gerade von wirtschaftlichen Verhältnissen auch bei euch gesprochen. Kommt man dann näher an Bayern ran oder Dortmund?
Nein.
Aber habt ihr auch eine Chance?
Nein.
Wir haben gerade gesagt, Hauptsponsor
wird es einen neuen geben. Einen neuen Sponsor machen, der wird auch.
Aber das wird nicht reichen, ne?
Ja, entschuldige, wenn ich das sage und das mit allem Respekt, aber 1 Million mehr im Fußball ist nicht das Entscheidende. Mehr, ne? 50, 60 Millionen mehr mal on top zu packen. Aber das kann Gladbach nicht, dafür haben wir uns auch klar verschrieben. Wir sind der Verein, der für dieses 50+1 eben auch kämpft und sagt, wir wollen diesen Weg gehen. Das heißt im Umkehrschluss, was ich gerade gesagt habe, ich kann investieren, das ist relativ simpel. Sportlicher Erfolg, Europa League Champions League. Genau. Oder Transfers. Das Geld kann ich 1:1 nehmen und in die Mannschaft investieren. Aber ich kann nicht diese Mannschaft, die ich jetzt habe, und wir sollten Siebter werden, mit 30, 40 Millionen Euro Transfers verstärken. In Gladbach unmöglich.
Aber du kannst einen Hauptsponsor jetzt finden, wenn du Tabellenführer bist. Und da kannst du richtig Kohle verlangen.
Aber ich weiß, dass da der Herr Schippers und Herr Königs sehr, sehr fleißig sind, sehr, sehr umtriebig sind, um da das Bestmögliche für uns herauszuholen. Weil also, oft wird nur mein Name genannt, aber der Club besteht aus mehr Namen.
Also da du schmunzelst, ist es nicht so schwierig, jemanden zu finden, richtig? Ja, oder habt ihr schon jemanden?
Also ich glaube, so verstehe ich ja auch unseren Wirtschaftschef, Herrn Königs und Stefan Schippers, wenn wir da oben stehen, ist es leichter, als wenn wir jetzt auf Platz 16 stünden. Also, aber das, glaube ich, erschließt sich jedem hier im Raum.
Das ist logisch, meinst du. Dann gibt es auch das mit dem Stadion. Du sagst, wenn eine angemessene Summe gezahlt wird, also Borussia Park, würde es dann heißen wie...
Nein.
Powered by oder
nein, nein.
Was?
Ja, also wir werden auf jeden Fall den Namen Borussia Park nie verlieren. Der wird immer Namen bleiben. Aber natürlich, wenn man dann irgendwann am ganz oben ankommt, an diesem Flaschenhals, dann wird es natürlich dünner. Wo können wir Einnahmen erzielen? Wir haben unseren Stadionnamen noch nicht vermarktet. Das heißt jetzt nicht, dass ich Werbung mache, um den Stadionnamen zu vermarkten. Wir wollen Borussia Park behalten. Aber wenn es eben einen gibt, der sagt, ich habe aber Bock, diesen Weg mit Gladbach zu gehen und möchte irgendwie dabei sein und er gäbe Geld, ja gut, dann müssen wir entscheiden, wollen wir das, in welchem Umfang wollen wir das und wie groß wollen wir das. Aber der Borussia
Park... Aber wie offen seid ihr da? Oder
ja, wir sind
wie sehr wollt ihr es?
Wollen. Wir sind der Sache offen. Aber wir gehen jetzt nicht aktiv und sagen, wir würden das Stadion blau machen, weil der Sponsor blau
ist. Aber wäre. Das war ja auch nicht immer so, ne? Wenn ich den Schippers verstanden habe, vor gar nicht allzu langer Zeit hat er das ja eigentlich ausgeschlossen.
Ausgeschlossen, er weiß natürlich, und ich klopfe ja auch jeden Tag an seine Tür, ich sage, was habe ich denn nächsten Sommer? Und dann, vielleicht kriegt er auch ein bisschen Schweißflecken und sagt, na gut, irgendwo muss ich ja Geld herkriegen.
Okay, aber das heißt, wenn die Farbe stimmt und wenn, wenn jetzt BMW, VW, keine Ahnung, ich stelle das davor weg, VW, Borussia Park, ich hätte jetzt auch alle anderen Marken nennen können, die passen ja farblich sogar vielleicht. Das
Mercedes.
Mercedes, ja, das ist ein bisschen lang, ne? Das wäre denkbar.
Wir beschäftigen uns damit und wir müssen ja, also wir auf der einen Seite will man erfolgreich Fußball spielen, auf der anderen Seite hat man die Identität, ich glaube, die haben wir in Gladbach, die haben wir mit allem, was wir getan haben, denn dieser ganze Borussia-Park, was vorhin auch angedeutet wurde, es gibt nicht einen Cent, der extern kam. Das sind alles Gelder, die wir im sportlichen Erfolg, mit großen wirtschaftlichen, klugen Ideen, klugen Entscheidungen von Stefan Schippers und Königs gefällt haben. Da ist kein externer Cent drin. Das ist alles parallel, sportlicher Erfolg und die Investitionen in die Zukunft des Clubs ist komplett aus Borussias Hand. Und das wollen wir auch weiter so
gehen. Ja, und was viele, glaube ich, auch übersehen, das ist in Gladbach ja mehr als nur das Stadion, weil es ist ein ganzer Park, der darum entstanden ist. Weil in anderen sind das in der Regel nackte Stadien. Ne? Und ich glaube, es gibt ja nur noch Union und Hertha, die, glaube ich, nicht verkauft haben. Ne?
Ist auch alles, wenn alles super ist in Gladbach, ne?
Ja.
Und sportlich auch.
Dann können sie auch Meister.
Ja. Genau, das wäre jetzt die einfachste Frage an Max. Warum nicht deutscher Meister werden?
Naja, aber das habe ich ja gesagt, ich wache morgens auf und möchte es schon gerne. Aber ich kann mich ja dem Wettbewerb nicht verschließen, der auch da ist.
Und dann steht er auf und dann tun die Knochen weh. Und dann, ich
glaube noch nicht. Bei allem, was da jetzt toll gelaufen ist, ich glaube, ihr wisst das eh selber, es gab auch ein paar Spiele, die glücklich gelaufen sind. Also allein in der Europa League.
Haben alle Mannschaften so ein bisschen auch, ne?
Genau, aber ich glaube, es wäre jetzt sehr gefährlich, wenn man zum Beispiel bei Union sagt, da ist es nach hinten losgegangen, man hatte ein bisschen Pech in diesen kleinen Entscheidungen, die dann so ein Spiel ausmachen. Es gab auch andere Spiele.
Aber dem haben wir uns ja nie dagegen gewehrt. Also wir haben es, glaube ich, realistischer eingeschätzt als vielleicht manche von anderen, von außen, die durch uns schon sehr viel reingesungen haben. Trotzdem, das ist meine Meinung, diese Momente erarbeitest du dir. Im Spiel, mit deiner Arbeit, diese Momente, dass der Ball auf deine Seite fällt und nicht auf des Gegners Fuß fällt, das sind auch Momente, an die du glaubst. Und dann bekommst du auch das, was du verdienst. Das ist auch wieder ein Floskel gewesen. Ich habe kein Geld mehr.
Ich gebe dir 3 Euro.
Komm. Ja, ja, Mario, komm, alles gut.
Dann bekommst du Sport, was du verdienst. Und wir wissen, dass wir viel, viel Arbeit auf höchstem Niveau zu leisten haben, um da zu sein, wo wir sind.
Also Max, wir wünschen dir natürlich, dass du jeden Morgen aufwachst. Und es ist immer noch so, ne?
Bis zum Ende. Das Schöne war es ein bisschen länger.
Ja, genau. Kannst du ja auch in Ruhe schlafen.
Habe ich eine Frage noch? Geht um den Titel.
Ganz schnell.
Was macht ihr, wenn in so eine Situation kommt wie Dortmund im letzten Jahr, die 8-9 Punkte Wintervorsprung hatten und sich nicht zum Titelziel bekannt haben und das im Nachgang verteufelt haben, dass sie es nicht getan haben und dann ja weggebrochen sind. Würdet ihr dann klar kommunizieren, weil alle reden ja auch bei euch in der Kabine dann darüber, dass wir Meister werden wollen, oder macht ihr dann weiter, wir gucken von Spiel zu Spiel?
War das eine kurze Frage?
Ja, die Antwort kann ganz
schön sein. Das würde den nächsten Themenkomplex sprengen.
Schön rausgedöbelt.
Sag doch ja oder nein.
Ich kann doch nicht ja oder nein über so viele Hypothesen sagen.
Nee. 8 Punkte Vorsprung.
8 Punkte Vorsprung im Winter?
Ja, bei Dortmund hatte 9.
Also
ja,
letzte Saison nach dem 20. Spieltag haben sie sich
geschlagen. Wir wollen noch kurz machen.
Also?
Mutig dann oder eher Piano?
Eher Piano.
Okay.
Ab wann muss man sich bekennen?
Zwei Spiele vor Schluss, wenn du 9 Punkte vor hast.
Schade, weißt du, was ich dachte? Okay. Weißt du, was ich dachte, was du sagst? Wenn es rechnerisch...
Da hätte ich ja 3 Euro bezahlen müssen. Ich zahle für dich. Aber die darfst du bezahlen.
Ja. Und wir haben frische Bilder aus Dortmund. Wir schauen mal rein. Die Mannschaft ist da bei der Mitgliederversammlung. Oder? Also.
Der Ton ist wichtiger als die Bilder.
Dann hör mal rein. Also. Pfiffe, Applaus. Ja, und der Boss spricht gleich. Hans-Joachim Watzke, wir machen einen Spot, dann sind wir wieder da. Seit 13 Tagen ist offiziell Karneval und pünktlich zum Start der mährischen Zeit trennten sich sowohl die Karnevalshochburg Köln als auch der selbsternannte Karnevalsverein Mainz von ihren Trainern. Mit anderen Worten, Bayer Lorz raus, Schwarz raus, so schaut's aus.
So schaut's aus, der Hylo Eyecatcher der Woche.
2 neue Besen beim FC, aber gut gekehrt hat bis jetzt keiner. Gleich 4-mal wird den Kölner Jecken der Marsch geblasen. 1:4 und gerade heraus, dieser Einstand war ein Graus. So schaut's aus. In Köln ging's schon vor dem Karneval drunter und drüber. Schlechte Tabelle, kein Manager mehr, kein Trainer mehr. Zum Glück war Horst Held auf dem Markt.
Und er hat auf seinen bisherigen Weg gezeigt, in den Managerstationen, die er hatte,
dass er eigentlich immer nur auf Köln Bock hatte. Doch nicht alle FC-Gremien haben vor Freude gelacht.
Leck mich am Ärmel. Ja, mit dem Held, das hat echt Spaß gemacht.
Wolf und Wehle haben ihn schließlich doch reingebracht. Und jetzt herrscht wieder Ordnung im Haus. So schaut's aus. Auch Mainz hat einen neuen Trainer. Ruven Schröder trennt sich irgendwann von Sandro Schwarz und verpflichtet, weil man ja auch ein Karnevalsverein ist, den Ex-Trainer aus Köln.
Erstmal hallo natürlich von meiner Seite auch.
Doch eigentlich ist Hellau der Brauch. Bayer Lorzer geboren während der Faschingszeit in der fränkischen Faschingshochburg Erlangen. Der führt 05 aus dem Keller raus. So schaut's aus. Kriegt Gisdol in Köln das auch so hin?
Ich weiß, warum ich hier bin.
Weil er nicht kam und er nicht wollte und es ein Abstiegskampfexperte sein sollte. Und Gisdol kennt sich damit aus. Ende aus Nikolaus. So schaut's aus.
Das war So schaut's aus. Der Hylo Eyecatcher der Woche.
Daniel, was fällt jetzt zum ersten FC Köln ein?
Ach, na, na, einiges. Wir können mal loslegen. Mhm. Gisdol, Experte für Abstiegsfragen, Abstiegssituation. Klar, was er damals mit Hoffenheim gemacht hat auf den letzten Meter, war eine große Geschichte. Letzter Spieltag, damals glaube ich 13, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, in Dortmund, die 2 Elfmeter. Ja. Und Großkreuz stand noch im Tor und Hoffenheim war gerettet, spielte die Relegation dagegen. Kaiserslautern war dann souverän durch und blieb in der Bundesliga. War eine große Gisdol-Aktion. Dann das etwas später beim HSV. Nur was dann im Jahr darauf, was Gisdol dann mit dem HSV gemacht hat, war nicht besonders glücklich. Auch keine spielerische Offenbarung. Aber da war er nicht allein. Das hatte er nicht exklusiv. Es gibt viele andere Trainer, die es auch versucht haben mit dem Verein. Mal gucken. Aber das ist der Grund, weshalb man ihn geholt hat.
Traust du es ihm denn zu?
Es ist alles so schwer in Köln irgendwie einzuschätzen. Dieser Verein ist, du musst aber denken, du hast einen Vorstand, du hast einen Aufsichtsrat, du hast einen Beirat, du hast noch einen Mitgliederrat. Du hast also schon mal 4 Gremien. Dann gibt es sozusagen aus diesen 4 Gremien einen weiteren, einen äußeren Rat oder so ähnlich heißt der, der nun wieder zusammengestellt ist aus diesen 4 Räten. Das ist ein Verwaltungsaufwand, das ist eine Basisdemokratie. Dagegen ist die SPD ja ein schlanker Verein. Ja? Und ich meine, das ist wahnsinnig schwer, diesen Verein zu führen. Du hast die Macht der Kurve, der Südkurve noch dazu, der Mitglieder insgesamt. Also die Tatsache, dass Horst Held eigentlich einer der doch eine kölsche Junge ist, ja, ist in der Nachbarschaft aufgewachsen und hat seine erste Profistation noch beim FC gehabt. Ja. Auch keine Akzeptanz gefunden, wo dieser Ausschuss gesagt hat, nee, der passt nicht zu uns. Ja. Mussten sie in die zweite Verhandlung gehen. Das ist alles wahnsinnig schwerfällig. Also, wie hat Philipp Selder von der Süddeutschen das diese Woche formuliert, der Weg, der Club der langen Wege oder so ähnlich. Ein Dickicht der Gremien.
Man wartet nur eigentlich darauf, dass irgendwann auch der Elverrat damit entscheidet. Das ist halt wirklich einfach...
Dompe!
Ja, das ist ja so.
Wird jetzt auch nicht mehr drauf ankommen.
Ich bin jetzt auch kein Freund davon, von diesen One-Man-Clubs, wo halt früher ein Assauer gesagt hat, wir machen so und dann sind alle nach rechts
gelaufen. Das geht auch, glaube ich,
nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr. Aber das, was die sich da aufgeladen haben vor 5, 6 Jahren oder was, als sie nochmal die Strukturen nochmal geändert haben, das ist Wahnsinn, das ist absurd. Und das in so einer Situation dann da irgendwie tagelang irgendwelche Abstimmungen stattfinden, bis sie überhaupt mal sagen, okay, wir fragen jetzt mal diesen Person, ob sie Manager werden möchte und den vielleicht als Trainer. Und dann gibt es Kampfabstimmungen, wie es jetzt in dem Fall ja auch gegeben haben soll oder könnte. Das lähmt dich halt und hält dich von der Arbeit ab. Das saugt dir
viel Energie. Max, ist das so, wenn so viele Leute da mitreden, blockiert das dann den Verein?
Ja, das macht dich halt langsam. Also ich sag mal, bei uns ist es... Wir haben jede Woche unsere Sitzungen, also unser Präsidium, das ist jetzt
Herr König. Wie groß ist das bei euch?
4 Personen, Herr König, ja. Herr Söllner, Hans Meyer und Rainer Bonhoff, dann ist Stefan Schippers, meine Person plus der Cheftrainer mit dabei. Mhm. Das sind die Menschen, die entscheiden. Und wenn es um Transfers geht, ist es Stefan Korrell, der Cheftrainer, meine Person. Und ich weiß, was ich ausgeben kann. Also kurze Wege, schnelle Entscheidungen, klar, im besten Fall gute Entscheidungen, das ist das Ziel.
Mhm. Das war ja auch ein Beweggrund, warum Armin Fee diesen Club verlassen hat. Weil ihn das zerrieben hat da zwischen diesen ganzen... Herren, die alle mitsprechen.
Aber wie problematisch ist das? Der neue, also Horst Held, nicht ganz unumstritten. Der Trainer scheinbar nicht die erste Wahl.
Naja, es ist ja natürlich immer schwierig, wenn du natürlich in der Zeitung liest, man hat mit Labbadia gesprochen, man hat mit dem gesprochen, beide oder mit Dada noch gesprochen, die beide kommen nicht, dann holst du einen Gisdol. Ich weiß auch nicht, ob Gisdol jetzt unbedingt nach Köln passt. Ich weiß nicht, ob den Horst Held geholt hat oder ob erst Gisdol da war, dann ist Horst Held gekommen. Ich habe mit Horst, weil ich verstehe mich sehr gut mit Horst, haben die Woche auch gratuliert, weil ich von Horst eine große Meinung habe. Er weiß selbst, es ist eine Herkulesaufgabe in Köln. Es ist immer sehr viel Unruhe. Ich habe ihm auch gesagt, du musst einfach mal gucken. Das ist so ein toller Club, der FC Köln, die haben tolle Fans. Aber du musst halt auch irgendwann mal auf Jahre oder auf die nächsten Jahre auch mal Ruhe in den Club reinkriegen. Und wenn ich das höre mit den ganzen Gremien, ja, das ist ja klar, dass die, was sollen die Gescheites finden? Was sollen die Gescheites finden, wenn die 6 Jahre brauchen, um eine Entscheidung zu treffen, weil der dagegen ist, dann habe ich... irgendwie gehört, 3-4 war die Abstimmung, da mussten sie einen überzeugen, dass 4-3 ist. Ja, das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Also Max sagt es ja richtig. Wenn du in diesem Geschäft Bundesliga, du brauchst dich nicht zu wundern, wenn du solche teilweise wahrscheinlich auch noch Vollamateure im Beirat und da sitzen wahrscheinlich die Hälfte, wo keine Ahnung vom Fußball und die müssen dann über den Fußball oder eben einen Trainer oder einen Sportdirektor entscheiden. Ja, dann brauchst du ja nicht zu wundern, dass du absteigst, wieder aufsteigst und wieder absteigst.
Aber das ist natürlich, wir haben ja auch Gremien, wir haben auch einen Aufsichtsrat, wir haben auch einen Ehrenrat, aber das ist halt bei uns alles im Rahmen, wo ich sage, das ist eine Kommunikation.
Aber die halten sich auch raus dann.
Ja, also halten sich raus, die wollen von uns informiert werden, das tun wir auch, was unsere Pflicht ist.
Ja, klar.
Aber am langen Ende ist natürlich dieses Wort, großes Wort im Fußball, Kontinuität, Vertrauen, das wächst halt einher. Und wenn natürlich alle 1-2 Jahre sich Dinge ändern, dann irgendwann verlieren auch diese Gremien Vertrauen, dann wollen sie mitreden, dann gibt es Diskussionen. Mhm. Und das ist genau dieser Kreislauf, der solchen Vereinen dann echt schadet.
Beim 1. FC Köln kommt noch ein Faktor hinzu, dass natürlich diese 4 Gremien, plus das 5. der gemeinsame Ausschuss, der mit 7 Leuten besetzt ist, 4-3, 3-4, das ist das, was Mario eben schilderte. Da sind natürlich Leute dabei, die gern auch draußen reden. Da bleibt nichts im Verein. Da dringt alles nach draußen beim 1. FC Köln. Das macht es für die handelnde Person nicht einfach.
Das kennen wir doch aus Hamburg auch, wir beide. Ne?
Das ist beim HSV auch mal so gewesen. Im Moment ist es etwas ruhiger.
Aber wenn du sofort gerade installiert wirst und dann eigentlich schon in der Kritik stehst, wie soll man dann auch was umsetzen? Das ist ja das Problem. Wenn du als Trainer kommst, wenn du als Manager kommst und sofort die Fragen da sind, ob du überhaupt an der richtigen Stelle bist, dann wirst du natürlich das Problem haben, auch in der Mannschaft richtig anzukommen.
Wir schauen gleich mal, ja.
Ja, das Problem, das Eigentliche, was ja jetzt kommen wird, ist, dass du eigentlich kein Geld hast. Du hast im Sommer schon knapp 8 Millionen mehr ausgegeben, gefühlt, als du eigentlich wolltest. Ja. Dein Kader, musste man jetzt einfach klar festhalten, ist, glaube ich, nicht Bundesliga-tauglich in allen Bereichen. Und die es nicht sind, überwiegen. Wie willst du nachjustieren? Und da hat Held einfach eine Aufgabe, die eigentlich kaum lösbar ist. Ne?
Dann schauen wir gleich nochmal auch auf das Debüt gestern. In Leipzig ist natürlich auch schwierig, das muss man fairerweise zugeben. Also es hat nicht funktioniert. Köln verliert 1-4. Dann Mitgliederversammlung in Dortmund. Es geht um Lucien Favre natürlich auch. Der Boss spricht gleich. Und wir haben ja auch den ehemaligen Trainer, der Kölner, der jetzt in Mainz auf einmal ist und da alles retten soll. Also das alles noch bei uns. Vorher können Sie noch mal 100.000 Euro gewinnen. Bis gleich. Live von Iron Band, live aus dem Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24. Doppelpass. Schauen in die Abendpartie. Leipzig gegen Köln 4-1. Mario, wir schauen auf das 1-0 der Leipziger.
Überragend.
Warum?
Weil unser Nationalspieler auf der linken Seite, guckt er das jetzt an. Das hätte ich besser gemacht. Hector. Guckt er das an, guck, was der macht.
Der läuft in die falsche Richtung erstmal.
Ja,
der,
ich weiß ja mehr, was er da vorgehabt hat. Dann, also, schlechter kann man es ja nicht machen. Da macht er wirklich in der Situation alles verkehrt. Kann man da hin, renn zurück. Und jetzt will er mit dem linken Fuß, weil er rechts halt nicht kann, will er den Ball dann irgendwie noch...
Ist ja Linksverteidiger.
Ja, aber das ist ja trotzdem, der macht ja alles verkehrt. Der macht alles verkehrt, was man... Aber Nationalspieler halt. Deutscher Nationalspieler. Kann ja mal passieren.
Wohl, im Länderspiel hat er nicht so schlecht gespielt, ne?
Gegen wen haben wir gespielt? Nochmal, Entschuldigung.
Nordirland.
Und vorher Weißrussland, hat er da auch gespielt? Ich habe es nämlich nicht gesehen.
Nein.
Ich gucke mir nämlich keine Spiele mehr an. Langweilig.
Ja, gut.
In Nordirland, sagen wir, da hätten wir beide auch mitspielen können. 6-1.
Langsam muss er sich entscheiden, wieder die Sendung hier übernehmen oder spielen.
Mario kann alles. Komm,
kann
alles.
Alles.
Also, das ist überhaupt kein Problem. So, Entstehung des Elfmeters. Ja. Reinhold. So, jetzt. Also, die Entstehung des Elfmeters. Mitte auf ist immer schlecht, ne? Sag ich mal an der Stelle, oder? Hier sehen wir es. Ich glaube, das ist ein Elfmeter. Alex, keine Diskussion, oder?
Ja, muss sich jetzt Trainer tierisch ärgern. Also, dass der Pass zugelassen wird, also dass du keinen Druck im Mittelfeld bekommst, sodass sich die Leipziger da so vororientieren können, so viel Zeit haben und dann und den dann so einfach durchspielen zu können. Also, dass das Foul dann, dass das passiert, das ist natürlich doof, aber hast
der Ball ist
ja
eh
so
weg,
eine viel
ne?
schlechtere Position.
Der Ball ist eigentlich weg, ja. Ne? Oder?
Und, ja. Aber das, was vorher passiert, das ist ja jetzt, Leipzig macht das ja toll in großen Phasen der Saison, aber da hat man es ihnen jetzt enorm einfach gemacht.
Es hat sich mit dem 1-0 alles verändert. Dann war Köln raus aus diesem Spiel, trotz der taktischen Umstellung. Es waren, glaube ich, 3 Sechser im Mittelfeld, die Gisdol aufgeboten hatte. Und trotzdem ist da diese offene Zone. Wie eben gesehen, keiner greift an. Und nach dem 1-0 war wieder dieser Zustand, oh, was läuft der eigentlich, was machen wir eigentlich? Zugriff war nicht mehr da, das Spiel war durch.
Ich bin so explizit auf diese Szene eingegangen, weil Horst Held sich beschwert hat. Seiner Meinung nach hätte es mich nicht zählen dürfen.
Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass vorher ein Foul wir hätten bekommen müssen, ja, weil Timo Werner mit Absicht einen Spieler von uns im Bein stellt und jeder, der mal Fußball spielt, weiß, wenn man ihm dann halt nur in die Augen schaut, dass das im Prinzip ein Foul hätte geben müssen. Schiedsrichter hat das nicht so gesehen, hat weiterlaufen lassen und aus dem resultiert sich dann der Elfmeter. Deswegen habe ich mich aufgeregt, weil am Ende... Wenn man Fußball ist, dann weiß das, dass das Absicht gewesen ist und hätte unterbrechen müssen.
So, da ist die Szene. Da haben wir gar nicht drauf geachtet. Also Timo Werner hat hier den Ball. Mario und Max, ihr seid natürlich angesprochen, weil ihr habt ja gespielt. Ist das ein Foul und ein Beinstellen?
Ja, natürlich ist das eine kleine Nickeligkeit, aber das hat ja an dem weiteren Verlauf...
Hast du es überhaupt gesehen?
Ich guck gerade, ob das eine rote Karte hätte sein müssen oder nicht.
Ich glaube eher, dass Horst Held, der sich während des Spiels mehrfach irgendwie mit dem Vierten unterhalten, dass der jetzt
da
aufmerksam
ist noch
macht.
Hier. Das ist diese Szene.
Also. Der spielt den Ball zurück, das Bein geht zurück.
Und er trifft ihn. Ja. Also. Oder sie berühren sich, sagen wir es mal so, vorsichtig.
Da bricht man als Max dazu. Also, da kann man nicht abfallen.
Jetzt auch nicht gepfiffen, muss ich sagen. Das Horstsche wollte mal anklingen lassen. Ich bin jetzt der Manager.
Wir sind wieder da und ich diskutiere am Spielfeldrand. Ich sitze nicht oben auf der Tribüne, ich sitze unten und gehe sofort in die Diskussion. Ich habe die Fachkompetenz.
Man muss sich auch jedem mal vorstellen, im vierten Offiziellen.
Hier bin ich wieder, schaut her, das Horstsche ist wieder da.
Wenn er so einen Platz schon keiner macht, dann muss er das machen.
Ja. Haben wir noch einen schönen Freistoßtrick, Mario, da bist du natürlich unser Experte auch für. Schau mal. Einer läuft drüber, der zweite läuft drüber, der dritte schießt. Bringt das was?
Ja, was war da? Ist da der Trick dran?
Ja, hier. Das frage ich dich ja gerade.
Ja, da hätten die anderen nicht drüber rennen brauchen oder drüber laufen müssen.
Ja, warum machen sie es dann?
Ja, keine Ahnung. Muss man Nagelsmann anrufen.
Du kommst auf jeden Fall gut zum zweiten Ball. Also falls es einen Abpraller gegeben hätte, dann sind die anderen natürlich da. Mario wird jetzt sagen, hätte er nicht nötig gehabt, weil es bei ihm nie einen zweiten Ball gegeben hat. Ne? Nach dem Freistoß.
Ja, da hat es ja auch keinen zweiten Ball gegeben. Aber ich, ja, nochmal, ich weiß ja, was das Sinn jetzt dahinter war, ob er.
Vor allen Dingen laufen die ja so weg, ne? Oder ja, die laufen ja nicht nach vorne. Ne?
Aber du weißt es ja, bei mir dürft ja gar keiner in die Nähe vom Ball.
Das ist einfach der Unterschied, glaube ich. Das Mario hat sich ja nichts nehmen lassen. Aber ich glaube, in dem Fall willst du einfach, das könnte ich mir vorstellen, dass du einfach den Torwart in eine Reaktion zwingst. Weil Halstenberg kann ja auch schießen. Der ist auch kein schlechter Freistoßschütze. Und das für den Torwart musst du schon wieder anders stehen. Also, aber es hat ja einen
Oder
Sinn.
Oder willst du die Mauer irritieren?
Aber sie haben ein Tor geschossen. Also wir können sagen, sie haben alles richtig gemacht. Und
exakt. Ja. Ja. Tolles Tor.
Ja. Danke für deine Analyse. Ja. Mehr geht einfach nicht an der Stelle. So, wir haben... Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass der ehemalige Trainer, Achim Bayerlorzer, des 1. FC Köln, nur ein paar Tage später, du schüttelst schon wieder mit dem Kopf, zu Mainz 05 ja, gegangen ist. Ja. Was hältst du davon? Nicht viel.
Das nee, da halte ich wirklich nichts von. Das ist.
Warum?
Was, ja, ich weiß es nicht. Du kannst doch nicht hier, du wirst da entlassen, bist dann drei Tage später. Als erstes Mal gehst du nach Köln. So, toll, ich freue mich hier zu sein. Hier und oh, ja, FC Köln. Da werde ich entlassen, bin eine Woche später bei Mainz und sage dann, ja, ich bin froh, dass ich hier bin, toll, Mainz 05. Und dann, die Spieler werden alle gesperrt und da sollte man irgendwann auch mal eine Regel finden, dass du nicht innerhalb von einer Woche oder drei Tage später kannst du zum anderen Verein gehen. Ich finde es, ja, das
also ist schon mal öfter, also schon öfter vorgekommen, das muss man schon mal sagen.
Ja, aber das sage ich schon immer, ich finde es ein Unding, dass du, wenn du hier entlassen wirst, zwei Tage später zum anderen Verein gehst. Hm. Das geht, ich finde es charakterlich, sollte man mal drüber nachdenken.
Würdest du sowas machen? Kommt auf die Situation an wahrscheinlich, würdest du mir sagen, oder? Schwer, ne?
Also das, was Mario sagt, was natürlich die Glaubwürdigkeit betrifft, kann ich das nachvollziehen. Aber ich würde jetzt nicht hier sitzen und sagen, ich würde das nie machen. Weil im Fußball nie und immer, das sind zwei Worte, die gehen einfach nicht. Ich denke, dass Ruben Schröder sich wirklich intensiv mit beschäftigt hat und es bestimmt ihm auch nicht leicht gefallen ist. Und genau die Facette auch eine Rolle gespielt hat, mache ich es oder mache ich es nicht. Aber wenn er natürlich der Trainer mag, und das sehen wir, kommen wieder auf den Punkt, den wir am Anfang bei Dortmund diskutiert haben, es ist ja nicht dann so, dass jetzt reihenweise Top-Trainer zur Verfügung stehen oder Top-Trainer, mit denen du glaubst, was schaffen zu können. Und wenn Ruven glaubt, und davon bin ich überzeugt, weil er sich extrem viel Gedanken macht, dass der Herr Bayerlorzer ihm da
hilft. Er sagt auch, wir kennen uns schon lange, ne?
Ja,
ist auch immer eine gemeinsame Geschichte, die beiden. Ja. Er hat ja nun bei Greuther Fürth als U17-Trainer gearbeitet, Bayerlorzer, und daher weiß Ruven Schröder genau, wen er da einkauft. Wenn wir das kritisch betrachten, dann braucht es aber eine grundsätzliche Regelung. Ich meine, ich weiß, ist das in Spanien irgendwo, ist es doch so, dass du nur einen Trainer
pro Saison. Ja? Na gut, in Italien ist ja auch so, das habe ich auch mitbekommen, die entlassen den Ersten, die entlassen den Zweiten, entlassen den Dritten, kommen auf den Ersten zurück. Also irgendwann haben sie sich ein Portfolio von 4 pro Saison aufgebaut, wo sie quasi
händisch zugreifen. Ja, wenn sie noch alle bezahlen, können sie auch einen, die wir zurückholen.
Müssen sie auch. Sie bezahlen ja weiter, wie ich das verstanden habe.
Ja, ne?
Ja, aber werfen wir das jetzt Achim Bayerlorzer vor? Nein, also ich meine, der Mann wurde ja entlassen. Können wir ihm jetzt sagen, dann mach gefälligst erstmal 2 Monate Urlaub, bevor du dich mit einem neuen Job beschäftigst? Nein, also das finde ich schwierig. Also man kann darüber reden, ob das für Mainz die richtige Personalie ist. Aber zu sagen, nun halte ich doch erstmal zurück, finde ich falsch.
Ich glaube, dass Ruben Schröder ja auch so reagiert hat, dass er gesagt hat, okay, ich weiß, wenn es einen Kandidaten gäbe für Sandro Schwarz, ist das der Bayerlorzer für mich, weil ich schätze den hoch ein, ich kenne den von seiner Arbeit. So, das war, glaube ich, der Entschluss, den er für sich getroffen hat, um Mainz irgendwie neu aufzustellen. Und jetzt kann das Absurde ist, er hat gegen Köln, gegen Hoffenheim letzte Minute verloren, jetzt kann er heute gegen Hoffenheim zweites Mal es besser machen. So ist das jetzt. Also es ist eine komische Situation, definitiv, aber da haben sich Menschen Gedanken gemacht. Das muss man auch sagen.
Ja. Davon sollte man ausgehen, sonst wäre es ja noch spaßiger.
Naja, aber jetzt hast du das Problem, ich weiß es nicht, aber Pal Dardai sagt wohl ab in Köln, Roger Schmidt sagt ab. Ja, und irgendwann hast du keinen mehr und dann sind 3 gesperrt, die darfst du auch nicht nehmen, dann wird es irgendwann schwierig.
Ich glaube, sich darüber aufzuregen, dann sind wir alle auch falsch, weil das Geschäft ist mittlerweile so seelenlos.
Du meinst,
das ist Spieler streiken sich weg, Trainer wechseln von heute auf morgen. Ich finde, das muss man akzeptieren. Ja? Wir sind alle irgendwie in diesem Geschäft und das ist halt leider mittlerweile, hat sich so entwickelt. Aber ich glaube, die Fans treiben das immer weiter von dem Fußball weg. Und wie oft höre ich immer häufiger, ich gehe lieber zu meinem Bezirksligaverein am Sonntag, esse mir da meine Wurst und hau mir da die 5 Bier hinter die Binde, als dass ich wieder die 70 Euro für eine Karte bei irgendeinem Mäßig... Doch, das hörst du immer häufiger.
Verstehe ich auch, aber der Bezirksligaverein hatte auch 3 Trainer, der eine vom Nachbarverein.
Also das wird ja nur nicht Kleinen, so medial den ganzen Tag so überhöht und gespielt. Ne? Das läuft nicht den ganzen Tag.
Schön, jetzt wissen wir auch, was du sonntags machst, wenn du nicht hier bist. Ne?
Nee, 5 Bier hinter die Binde.
Nein,
ne, ihr wisst aber, was ich meine. Das sind alles so Entwicklungen, ja. Dass es halt keiner identifiziert sich mehr mit dem Verein. Wo gibt es denn noch solche Müllers, die wirklich ihr Leben lang bei einem Verein sind und nicht abhauen, obwohl sie es vielleicht schon dreimal machen können? Mario kriegt schon wieder die Röte.
Zu diesem Thema sage ich nichts
mehr. Ja, ich weiß, ich habe ihn einfach nur als Beispiel
genannt. Schon eine gute Überleitung.
Aber wenn Bayer Lotzer da jetzt Erfolg hat, dann wird sich das, glaube ich, ganz schnell ändern. Ja. Nee, wird er auch geliebt.
Ihr werdet wahrscheinlich sagen, bei Bayern München hat es funktioniert mit Hansi Flick. Die laufen wieder, ne?
Ja, sie haben es ja geschafft, dass eine Trainer entlassen wird. Die haben sie ja beschwert, angeblicherweise beim Präsidium, bei Uli oder bei Kalle. Und Thomas Müller hat ja gesagt, er muss sich halt im Winter überlegen. Und kaum ist der Trainer weg, Hansi setzt wieder auf ihn, schon macht er wieder alle Spiele. Die Spieler kriegen halt oder haben teilweise auch zu viel Macht mittlerweile. Wir haben das eine oder andere Beispiel haben wir ja die letzten Jahre gehabt, wenn sie halt nicht mehr wollen. Die Berater machen dann noch ein bisschen Druck. Die verdienen ja auch ein paar Euro da dran. Und es ist nun mal so, ein kleiner Verein, so wie Augsburg, die können sie vielleicht nicht erlauben, dass ein Spieler, wenn sie 5 Millionen kriegen, den können sie halt nicht mehr so einfach auf die Tribüne verbannen, obwohl sie es einfach mal so gehört. Bayern kann sie das vielleicht erlauben. Aber da macht es ja keiner, weil die verdienen ja alle richtig gutes Geld. Ist ein toller Verein. Aber es ist halt eine Entwicklung. Es wird halt für die Spieler wird's halt viel einfacher.
Wie kann man das erklären? Aber
ist das schlimmer als früher? Also ich kenne auch den, also ohne dass ich dem Heiko Herrlich was Böses möchte, aber er wollte auch damals von Gladbach weg zu Dortmund. Also es gab ja auch früher die Fälle, dass Spieler eben gesagt haben, ich möchte meinen nächsten Schritt gehen. Also das ist zwar heute vielleicht etwas größer und etwas intensiver und die Zahlen sind etwas größer und die Social Media spielt eine Rolle, aber ich glaube, dass dieses Grundthema schon immer den Fußball begleitet hat.
Oder? Aber das Geld ist doch der entscheidende Faktor. Ich glaube, wenn ihr damals diese Summen geboten bekommen hättet für einen Wechsel, dann hättet ihr euch vielleicht abends auch mal was einfallen lassen, warum ihr nächsten Morgen irgendwie also ein bisschen querschießt.
Ich war ein paar Jahre dabei, der Thomas hat, glaube ich, noch länger in der Bundesliga gespielt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in irgendeinem Verein gespielt habe, dass wenn es nicht gelaufen ist, dass wir haben alles selbst gereinigt, bei Bayern zum Beispiel. Mhm. Ich wüsste nicht, dass bei Bayern irgendeiner hoch zum Präsidium gegangen ist, hat gesagt, ich bin unzufrieden, weil ich nicht spiele oder wie auch immer. Ich glaube, das gab es bei uns. Also ich in meiner Mannschaft, wo ich gespielt habe, ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendjemand sich oben beschwert hat oder ein Spielerrat nach oben gegangen ist und gesagt hat, der Trainer ist scheiße, der muss weg. Glaube ich nicht.
Spielt man als Mannschaft denn dann gegen den Trainer? Das ist ja mal.
Und das ist die schlimmste Vorstellung, wo ich für mich haben kann, dass ich sage, ich spiele seit 2 Spielen. Ich meine, die schneiden sich ja ins eigene Fleisch. Die kriegen, es geht ja auch ein bisschen um Prämie, die brauchen sie ja nicht, aber es geht halt darum, es geht ja auch um Ansehen. Bayern München, wenn die 3 Spiele schlecht spielen, wissen ja die Spieler selbst, dass sie richtig auf die Murmel kriegen, aber am Schluss bleibt sie am Trainer hängen. Aber ich kann mir doch beim besten Willen nicht vorstellen, du bist ein Angestellter eines Vereins, verdienst ein richtig gutes Geld beim FC Bayern und ich spiele dann so schlecht bloß, weil ich den Trainer nicht mag, dass ein Spieler unzufrieden ist, die vielleicht nur auf der Tribüne sitzen oder auf der Bank. Ja, das ist doch auch schon wieder eine Charakterfrage. Es kann doch nicht sein, dass ich mich oben beim Trainer, beim Präsidium beschwere.
Es war aber so, Mario, weiß ich.
Ja. Und dann ist der Trainer weg und auf einmal gewinne ich 2-0, gewinne 4-0, mache ein überragendes Spiel. Ja, da muss ich mir auch mal eine Charakterfrage stellen, aber auch als Spieler.
Aber was muss ich als Verein dann machen? Weil die Spieler sind ja da.
Ich weiß nicht.
Und es war natürlich auch ein bisschen lang. Ich muss dazu sagen, zu unserer Zeit, das ist ja wieder lange her, ne? Da gab es aber auch noch richtig.
Wie nur 16 Jahre.
Ja. Es gab aber auch noch Punktprämien und so weiter. Wenn du Leistung gebracht hast, hast du auch mehr verdient. Klar. Heute ist das ja teilweise nicht mehr so, oder?
Und schon.
Ja?
Also klar, die verdienen andere Grundgehälter, als ihr sie verdient habt. Das möchte ich gar keinen Hehl draus machen. Aber
du warst ja auch dabei.
Ja gut, ich habe nur von Prämien gelebt. Mir hat ja keiner einen Vertrag gegeben. Ich bin dankbar für das, was ich erlebt habe. Aber es ist bei uns schon so, dass du ein Verhältnis 60-40 von variabel zu fest hast du bei uns schon noch. Mhm. Also. Und das ist schon, also auch in den Dimensionen schon noch Geld.
Nochmal ein Aspekt vielleicht zum FC Bayern. Da ist natürlich, dass sowas passieren konnte, das ist natürlich vorgelegt. Wenn du oben 2 Chefs hast, die ganz unterschiedlich zu dem Trainer stehen, nämlich der eine nicht, der andere schon, dann hast du sozusagen das selber geebnet, dieses Problem. Dann hast du es selber etabliert. Wenn du einen hast wie Karl-Heinz Rummenigge, der sagt, ich stehe nicht auf Kovac und Hoeneß verteidigt ihn die ganze Zeit, dann ist der Konflikt vorgegeben.
Und das konnte nur so zu diesem Finale kommen.
Da gehen wir ins Spiel rein. Von gestern sah locker flockig aus. Du warst im Stadion, ne?
Ja.
Gestern war sehr einseitig.
Sehr, ne, sehr, sehr, sehr einseitig, ja. Da gab es eigentlich keine wirklichen Fragen. In der Form muss Fortuna aufpassen, dass sie nicht am Ende auf einem der letzten drei Plätze einlaufen.
Aber ja, eigentlich haben die Bayern ja was ganz Einfaches gemacht, oder Hansi Flick, ne?
Ja, da waren ja nur zwei Bayern-Spieler im Strafraum und acht von Düsseldorf und der Ball geht trotzdem irgendwie.
Und dann haben sie gesagt, das kann man nicht verteidigen, oder was wolltest du sagen?
Ja, kann man nicht verteidigen, dann kannst du einen Flugkopfball rausmachen, da war auch normalerweise. Kein Pressing. Aber wie gesagt, die stehen ja auch schon schlecht. Ne? Die Bayern-Spieler waren mit zwei Mann, ich weiß, Pavard, glaube ich, und weiß nicht, ob Lewandowski noch hinten dran war. Aber ich habe nur zwei Spieler im Strafraum gesehen von Bayern, der Rest war so ein bisschen am Strafraum gestanden. Und acht Düsseldorfer stehen da. Ja, wenn du dann ein Tor nicht verhinderst, und also es war ja keine Granate, der Ball ist ja da reingerollt und rollt halt irgendwie ins Tor rein, warum auch immer. Da musst du fragen, was die Abwehr da oder was die Spieler sich in dem Moment
gedacht haben. Also ich höre wieder raus, die Bayern waren gar nicht so.
Nein, die Bayern waren
schon gut. Ne?
Und ja, aber auch die Düsseldorfer haben es wahrscheinlich den Bayern, ich habe nur Ausschnitte gesehen, zu einfach gemacht. Du musst gegen Bayern, kann man immer sagen, ja, die Bayern müssen schlechte Tage haben. Nein, du musst gegen Bayern, musst auf die Eier treten, in die Eier treten, so, auf die Knöchel treten.
Auf tut auch
nicht,
ist egal.
Du musst mit Händen und Füßen wehren. Aber wenn du dich so deinem Schicksal ergibst, dann ja. Wenn du so
damit kriegst, sind wir schon fast durch mit den Bayern heute. Oh. Die Zuschauer gar nicht glauben. Nein, wir müssen schnell Dortmund, Mitgliederversammlung. Der Kapitän hat gesprochen, Marco Reus.
Wie ihr wahrscheinlich gestern mitbekommen habt, haben wir natürlich gesprochen. Das kann man natürlich nicht von Hand weisen nach so einem Spiel am Freitag. Von daher ist natürlich klar, dass wir uns immer zusammensetzen. Aber nach dem Spiel am Freitag war es natürlich zwingend notwendig, gewisse Dinge anzusprechen, die aber natürlich intern bleiben. Das Problem ist, dass wir momentan immer dann gut spielen, wenn wir das Gefühl haben, wir haben nicht mehr zu verlieren. Und das liegt dann natürlich schon an der Bereitschaft, einfach von Anfang an auch zu leiden und dann in den Momenten zeigen müssen und vorher momentan nicht. Ich glaube, ich habe das nach dem Spiel auch direkt gesagt, Mats hat es, glaube ich, auch gesagt, dass wir die Verantwortung nicht immer weiterschieben dürfen und können, sondern dass wir auf dem Platz einfach dazu in der Lage sein müssen, so ein Spiel am Freitag zu gewinnen. Und da gehört natürlich nicht immer der Trainer dazu, auch wenn er die Mannschaft aufstellt, aber wir sind diejenigen, die auf dem Platz stehen. Und wir haben genug Qualität im Kader, um das zu zeigen. Nur müssen wir das kontinuierlich zeigen. Es lag nicht vielleicht, wo Sie jetzt hinaus wollen, am Trainer, sondern es geht einfach darum, in der zweiten Halbzeit die Bereitschaft einfach zu zeigen, dass wir im Gesamten einfach besser pressen müssen. Und das liegt einfach an der Bereitschaft jeden Einzelnen in der Situation. Und das sind natürlich Punkte, die wir intern natürlich auch ansprechen und die aber täglich einfach dazugehören.
Das Schnarchen, was Sie gerade gehört haben, kam von Mario Basler. Es gibt so einen Film hier. Täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Kennst du den auch? Ja,
ja, ich meine natürlich, was soll er jetzt machen? Er stellt sich jetzt immer hin. Und
die Aussagen wiederholen sich halt immer.
Das ist jetzt seit Wochen so, ja, das ist dann an der Stelle auch seine Aufgabe. Aber die andere Aufgabe ist auch, dass die Reaktion mal von der Mannschaft kommt. Und das bleibt halt aus. So, und dann wirst du irgendwann natürlich, wirkst du nur noch wie Slapstick, wenn du dich immer wieder dahin stellst und das Gleiche erzählst.
Wir müssen das eigentlich regeln und sie kriegen es einfach nicht geregelt. Olli Müller ist noch meiner Leitung. Olli.
Ja, hallo.
Oh, ja, Mensch, das habe ich gehört. So, bring uns auf den neuesten Stand, bitte.
Naja, das war nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig, als die Mannschaft hier gegen kurz nach 12 in die Westfalenhalle gekommen ist. Es gab deutlich vernehmbare Pfiffe, es gab Buhrufe, es gab die unzweideutige Aufforderung, schämt euch. Es gab allerdings auch Beifall und danach hat Hans-Joachim Watzke geredet. Er hat einerseits die Solidarität der BVB-Mitglieder und Fans beschworen, hat gesagt, das wird hier heute keine Abrechnung von ihm. Er hat aber gleichzeitig auch die Mannschaft und speziell Lucien Favre den Trainer in die Pflicht genommen. Er hat gesagt, ihr müsst es zeigen, ihr müsst eure Hand ausstrecken. Die Fans sind bereit, sie zu ergreifen. Aber ihr müsst mit Leidenschaft und mit Engagement wieder zu Werke gehen auf dem Platz. Und er hat gleichzeitig auch in Richtung von Lucien Favre gesagt, dass es seine Aufgabe natürlich ist, die Mannschaft wieder in die Spur zu bringen. Verbunden mit einem kleinen Warnhinweis. Wenn dies nicht gelingt, dann ist Fußball sicherlich auch ein Ergebnissport.
Hört sich so ein bisschen an wie vor 2 Jahren auch, oder?
Ja, exakt wie 2 Jahren. Damals war die Situation emotional für die Fans fast noch ein bisschen schlimmer. Da gab es ja dieses Derby gegen Schalke 04, eine 4-0-Führung zur Pause, am Ende ein 4-4. Dann fand die Jahreshauptversammlung hier auch statt. Da gab es noch lautere Pfiffe gegenüber der Mannschaft als damals. Und auch da hat Hans-Joachim Watzke Peter Bosch, den damaligen Trainer, in die Pflicht genommen. Und damals ist es ja so gekommen, dass kurze Zeit später dann auch die Trennung vom Trainer, damals von Peter Bosch, erfolgt ist. Jetzt wissen wir eigentlich auch nur, dass Lucien Favre mit nach Barcelona gehen wird, dass er dort noch auf der Bank sitzen wird. Aber wie es dann weitergehen wird, das ist, um es vorsichtig auszudrücken, offen.
Olli, vielen Dank. Bleib bitte dran. Geh doch mal rein. Berichte uns noch, wie es weitergeht. Ja, nach uns wie immer Pur Landstein, Jochen Stutzki, Ihr Gastgeber. Jochen, was hast du denn heute alles so vor? Hi von Adel und Ben, wir sind nochmal zurück im Hilton Hotel Amica Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Olli Müller ist immer noch in Dortmund vor Ort. Olli, wir haben viel über Lucien Favre gesprochen. Hat überhaupt noch eine faire Chance?
Also ich glaube schon, dass er noch eine Chance hat, aber die ist relativ gering. Ich gehe davon aus, dass es nach dem Spiel in Barcelona am Mittwoch oder spätestens dann nach dem Spiel gegen Hertha BSC am kommenden Samstag zu einem Trainerwechsel kommen wird. Es sei denn, die Mannschaft würde jetzt wirklich überraschend verblüffen mit einer sehr deutlichen, nachhaltigen Leistungssteigerung. Ich persönlich glaube, dass es eher der enge Terminkalender ist, der ihn noch im Amt hält, als denn die Überzeugung, dass mit ihm eine nachhaltige Trendwende zu schaffen ist.
Vielen Dank, Olli. Und Ruth macht weiter, bitte. Ich
lade hier gerade unsere Seite noch mal neu. Allerdings müssen Sie das wahrscheinlich selber zu Hause machen, liebe Zuschauer, um das live-würdig anzugucken. 71% glauben nämlich, dass Lucien Favre besser entlassen werden sollte beim BVB. Und da wollen wir doch unsere Frage der Woche jetzt hier am besten nochmal auflösen und Ihre Anrufe anhören am Dopafon, liebe Zuschauer.
Da ist eine Mannschaft auf dem Platz, die möchte Gas geben, aber dieser feingeistige Trainer Favre, der meint, der müsste das ausrechnen, welche Spielzüge man macht. Und Dortmund ist eine Mannschaft, da sind junge Pferde, die müssen losgelassen werden. Und er bremst die Mannschaft.
Beim BVB wird jeder Trainer scheitern, solange sie den Personenkult von Jürgen Klopp nicht endlich beenden.
Nee, Dortmund braucht keinen neuen Trainer. Ein Mann mit so einem Elan, also warum braucht man da einen neuen?
Lucien Favre ist ein fachlicher Top-Spezialist. Ich glaube, Gladbach profitiert noch heute von ihm. Vielleicht muss es einfach passen, ja, weil in Dortmund läuft sehr viel über Emotionen. Vielleicht kann der Favre das nicht richtig übermitteln.
Wenn man die Mannschaft so sieht, dann muss man feststellen, dass sie sich schon von dem Trainer verabschiedet hat.
Am Mittwoch ist er auf jeden Fall noch dabei in Barcelona. Also ganz, ganz wichtiges Spiel in der Champions League. Wie immer kriegen Sie das bei uns beim Fan-Talk auch geliefert. Am Dienstag sind wir auch schon für Sie da. Max darf Donnerstag ran mit seinen Fohlen, wie es so schön heißt, bei deinem Lieblingsgegner,
Wolfsberger AC.
Ja, das Hinspiel war nichts, ne?
Das Hinspiel war nichts. Das kann im Sport passieren, aber die T-Shirt, die sie nachher gedruckt haben, das ist schon.
Was stand da drauf? Weiß ich gar nicht.
Ich habe es vergessen, aber das sollte Motivation für uns
weiß
sein.
Weiß das jemand von euch?
War auf jeden Fall sehr offensiv. Und wenn sie heute also spielen, dann.
Genau, deswegen, das sind so Momente im Fußball.
Also einfach die T-Shirts oder ein T-Shirt in die Kabine hängen und raus geht's.
Das, also mir als Spieler wird das helfen.
Max, vielen Dank für den Besuch, meine okay. Freude. Alles, alles Gute. Weiter so machen. Und wenn du dann 3 Spieltage vor Schluss Meister bist, kommst du sowieso automatisch. Ne? Danke an die Runde. Ja, wir sind eigentlich durch, ne? So. Nächste Woche dann Andi Herzog, Andreas Herzog zu Gast und Felix Neureuther. Also müssen Sie unbedingt dabei sein. Schönen Sonntag, jetzt geht's weiter mit Pur Landstein, Jochen Stutzki. Übernimmt. Tschüss.